Namen des Herrn Jesus. Ich möchte, dass wir zuerst mal ein Gebet sprechen und den Herrn bitten. Heiliger Geist, komm in unsere Mitte und erschließ uns das Wort Gottes. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und dein Licht auf unserem Weg. Herr, und du möchtest alles, was irgendwie unklar ist, was wir nicht verstehen beim Bibellesen, das möchtest du durch deinen Heiligen Geist uns erschließen. Ich kann nur als Sprachrohr hier sprechen, Herr, aber die Worte sind nichts. Dein Geist muss es diese Worte wirken. Dein Geist ist Geist und Leben. Halleluja. Geist Gottes, übernimm du diese Versammlung, übernimm auch diese Bibellektion und segne auch die Menschen, die daran arbeiten. Und heute habe ich auch noch ein ganz besonderes Gebetsanliegen. Das ist unsere französische Übersetzerin. Sie war schon mal hier und sie ist schwer krank, sie muss operiert werden und die Ärzte finden keine Ursache. Also sie wird schon hat so viele Operationen durch und am liebsten möchte sie sterben, sagt sie. Also so viel Schmerzen, also sie quält sich. Und lieber Heiland, du möchtest auch für unsere Übersetzerin, französische Übersetzerin, beistehen, ihr Kraft schenken und ihr, einfach die Ursache der Krankheit zu finden, was die Ursache ist und vor allem, dass sie auch die Schmerzen verliert in Jesu Namen. Herr Jesus, du möchtest unsere Schwester berühren, unsere Schwester stärken und bei unserer Schwester ganz besonders sein. Herr Jesus, ich lege sie ganz besonders in deine Hände und auch ihre ganze Familie in Jesu Namen. Amen. Gott möge uns segnen. Lass uns Platz nehmen. Der zweite Thessalonicher Brief ist ein Mahnbrief, ein Brief zur Korrektur. Wenn wir so diesen Brief hier uns anschauen, Aufruf, nicht so überspannt zu sein, auf dem Teppich runterzukommen und so nicht gleich durchzudrehen. Jetzt sind wir schon in der Endzeit ganz weit voraus, sondern normal zu werden. Das ist also der zweite Thessalonicher Brief. Und Vergleich wie der erste, da spricht Paulus von der Entrückung und er sagt, es wird plötzlich sein, wir werden alle entrückt und wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und hier sagt, bleibt ruhig, Leute, nicht so schnell. Wir fliegen nicht so schnell. Also es ist ein Brief, Mahnung zur Nüchternheit, würde ich sagen. Und lasst euch nicht so schnell verführen mit irgendwelchen Weissagungen, prophetischen Schriften oder was es auch immer ist. Also es ist ein Korrekturbrief im gewissen Sinne. Es ist eine unpersönliche Botschaft, während der erste Thessalonicher Brief ein persönlicher Brief ist. Und das muss ich jetzt ein bisschen zuerst mal vergleichen, erster und zweiter. Der erste ist, schreibt, wie die Gemeinde entstanden ist, wie das alles geworden ist und was das alles sein sollte. Und hier sagt er so nicht. Und er merkt nämlich, wenn ihr den Thessalonicher Brief, den zweiten Thessalonicher Brief lest, merkt ihr, die Leute folgen nicht, was man sagt. Er hat gesagt, Leute, ihr müsst arbeiten. Und jetzt muss er mit Ernsthaftigkeit sich dahinter stellen und sagen, Leute, das geht nicht so, dass ihr nur auf den Herrn wartet. Und es gibt solche Leute, die auf den Herrn warten, dann ziehen sich weiße Kleider an, steigen auf einen Berg und warten, bis Jesus wiederkommt. Also das ist unnormal und unnüchtern. Und ich kenne solche Leute, aus Süddeutschland, wo ich Pastor war, da war ein Prediger, der hat sich als Prophet ausgegeben und hat 700 Leute nach Indien mitgenommen. Und die sind dort gewesen, dann kam eine Schwester zu mir, und sagt, Bruder Matthäus, das kannst du nicht helfen, diese Frau wieder zurückzukommen. Und die warten heute noch, einige von denen, auf Jesu Wiederkunft. Und du siehst, also, weil nur ein Prophet gesagt hat, zu nebenbei, und du, Bruder, ein großer amerikanischer Prophet, du wirst die Gemeinde Jesu zur Entrückung führen. Und das haben die Leute gehört. Weißt du, wir führen alle die Leute zur Entrückung. Ich führe die Leute jetzt auch zur Entrückung. Leute, macht euch bereit, liebt den Herrn von ganzem Herzen, seid brennend im Geist und wir gehen auf die Entrückung zu. Das ist also Dienst auf die Entrückung und wir müssen vorsichtig sein, dass wir da nicht verführt werden. Jung Stilling, bekannt in der Literatur, ein Freund von Goethe, der hat plötzlich eine Offenbarung bekommen, er soll eine Tinktur entwickeln, die Leute müssen das trinken, wenn der Herr kommt, sie werden entrückt werden. Also du siehst, also sind die verrücktesten Sachen entwickelt worden über die Wiederkunft Jesu, weil man das liest, weil das kommt, weil Jesus gesagt hat, Matthäus 24 etc. Und hier die Gemeinde in Thessalonik, die war verwirrt. Was, Paulus ist jetzt weg, jetzt haben wir Verfolgung und jetzt... Und dann kamen Propheten, die werden gesagt haben, Leute, der Herr ist schon längst gekommen, müht euch nicht mehr ab, ihr habt den Anschluss verpasst. Und das Problem war ein ganz großes Problem in der Urgemeinde. Wir haben beim Petrus gehabt auch so, der Tag des Herrn ist noch lange nicht da, dieser Verzögerung der Entrückung, der Wiederkunft Jesu. Denn in der Urgemeinde ging alles schnell. Nach 3 Tagen ist Jesus auferstanden. 10 Tage später ist er in den Himmel gefahren. 40 Tage später ist er in den Himmel gefahren und dann 10 Tage später kam der Heilige Geist. Es ging zack, 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 zack. Und jetzt sind wir schon 20 Jahre hier und die Entrückung hat noch nicht stattgefunden. Und da sind Fragen aufgetaucht. Dann die Gräuel in Jerusalem, da braut sich ein Krieg zusammen, ein Aufstand der Juden gegen die Römer. Die haben schon gespürt, da ist was in der Luft. Jetzt muss der Herr bald kommen. Und das ist nicht passiert, die waren also verunsichert. Und deshalb sagt Paulus, lasst euch nicht so schnell verunsichern. Weder durch eine Prophetie, noch von einer Schrift von uns, noch durch so irgendetwas anderes. Lasst euch nicht verunsichern. Der Glaube ist etwas Stabiles, etwas Sicheres, etwas, wo man sagt, also ich verlasse mich auf den Herrn. Bereit sein ist alles. Eigentlich im christlichen Leben ist bereit sein alles. Über den Verfasser, das ist der gleiche Verfasser wie im ersten Brief, also die gleichen Brüder schreiben, wahrscheinlich auch auf der zweiten Missionsreise wurde der Brief abgefasst, weil sie gemerkt haben, die Leute, die schwärmen, die sind so beunruhigt und da sind ein paar Nachrichten wahrscheinlich zu Paulus gedrungen, als er in Korinth war und dieser Brief wurde wahrscheinlich von Korinth auch verfasst und er sagt, ich muss jetzt die Leute ermahnen. Man, als Vater, das kann er. Ein Fremder kann nicht einfach ermahnen, ich ermahne dich, tu das und tu das. Ein Vater kann ermahnen und das ist eine Aufgabe auch für einen Vater, so einen väterlichen Rat. Das ist auch so eine Art Hirtenbrief. Also ich ermahne euch. Nicht jeder ist berechtigt zu ermahnen. Also niemand darf zu dir kommen und dich ermahnen. Es wäre das furchtbar und schlimm, wenn dann Geschwister sich gegenseitig ermahnen und die kriegen sich dann in die Wolle. Und es ist nicht biblisch, sich gegenseitig zu ermahnen. Ermutigen darf man sich immer, aber ermahnen ist eine Aufgabe von Vater und Mutter eigentlich. So, und dann sagen, pass auf, das ist nichts für dich. Lass die Tante in Ruhe oder den Onkel in Ruhe und plag sie nicht und quäl sie nicht. Zur Abfassung, also auf der zweiten Missionsreise und auch die ersten Christen oder die Urgemeinde und die Kirchenväter haben diesen Brief als echt angenommen. Sie haben gesagt, das ist so wichtig, weil das auch der Herr nicht gekommen war und weil dann nachher später Jerusalem gefallen ist und dann auch nachher noch einige andere Probleme auf im Raum standen. Der zweite Aufstand der Juden gegen die Römer bei Bar Kochba und das Schlimme war dabei, dass diese Bar Kochba-Aufstand eigentlich sehr viel mit Christen zu tun haben. Das wird unterdrückt von den meisten Israel-Fans und so weiter. Ja, 70 ist Jerusalem gefallen und so weiter. Denn Bar Kochba hat ganz stark versucht, Christen, die an Jesus gläubigen Christen und die christliche Welt aktiv zu machen. Auf, ihr müsst alle für Jerusalem kämpfen, für Israel kämpfen, für die Sache Gottes kämpfen und so weiter. Und weil sie nicht gekämpft haben, haben sie die Christen hingemetzelt und verfolgt. Müsst die Geschichte lesen. Also der Bar Kochba-Aufstand ist, die Christen, vor allem die Judenchristen, haben nicht mitgemacht in diesem Aufstand. Und das war eigentlich ein Kampf gegen sie, gegen die Judenchristen. Und wir stehen auch in so einer Situation, dass praktisch für Israel, nichts gegen Israel, das alte Volk Gottes ist sowieso das biblische Volk Gottes ist und bleibt Volk Gottes. Da ist nichts daran zu rütteln, aber die Sache Gottes ist weitergegangen. Die Sache Gottes ist weitergegangen und sie haben Jesus abgelehnt als den Messias. So, sie waren in großer Endzeiterwartung, so wie heute. Eigentlich, wir sind heute auch nicht anders in der Endzeiterwartung. Der Antichrist, Freimaurer, Humanisten und so weiter, die bauen die eine neue Weltordnung. Wir sind in der Endzeit und dann sehen wir die Zeichen, die Inflation und die Katastrophen und was so alles ist. Die Notzeiten waren schon immer. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht gerade immer so aus den Notzeiten Weltuntergang machen. Martin Luther, als die Türken vor Wien standen, haben gesagt, jetzt kommen die Heiden, jetzt kommen die Moslems. Damals kamen schon die Moslems bis zu Wien und wurden die Türken. Und hat so das Theater gemacht, der Tag des Herrn kommt und der Antichrist steht schon vor der Tür. Und wenn du Jehovas Zeugen anguckst, wie oft die das errechnet haben, wann der Herr wiederkommt und ist nie gekommen bis jetzt. Also man kann den Tag des Herrn nicht errechnen. Das geht uns gar nichts an. Der Tag des Herrn ist ein Geheimnis und bleibt auch ein Geheimnis. Oder dann die Adventisten, dass sie gesagt haben, also dann und dann kommt der Herr und ist bis heute nicht gekommen. Dann hat man nachher so Patentlösungen gesucht. Naja, der ist in das Heiligste, Allerheiligste eingegangen und da konnte nicht kommen, weil die Leute noch nicht gehorchsam sind. Und da hatte die Ellen White nachher noch gesehen, also dass Gebot, du sollst den Sabbat heiligen, weil das noch nicht gehalten wird. Deshalb konnte der Herr nicht kommen. Alles faule Ausreden. Und wir gucken auch, also ich habe noch Bücher noch gelesen, vielleicht irgendwo wirst du auch noch so ein Buch finden. Millionen, die jetzt noch leben, werden nicht sterben. Und dann kam der Zweite Weltkrieg und da sind Millionen gestorben. Und der Herr ist nicht gekommen. Und dann haben Leute erzählt, dieses und jenes. Der Herr wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, wenn wir es nicht meinen, wenn wir gar nicht bereit sind. Und eigentlich auch heute, es gibt Leute, und da will ich nicht mitmachen, egal was die anderen denken und sagen, jetzt kommt die große Erweckung. Die große Erweckung wird nicht kommen, Leute. Der große Schlaf wird kommen. Jesus spricht, wenn du Thessalonicher Brief liest, Abfall vom Glauben. Dass wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Von wegen da die große Erweckung. Hört nicht diesen frommen Schmarrn. Das ist Verführung. Verführung der Christenheit. Die große Erweckung wird kommen. Da musst du gucken, dass du gerade durchkommst und du selig wirst. So viel es an euch liegt. Also nicht diese große Erweckung. Gewiss, die Not wird groß sein. Aber die Leute, die sich aus der Not heraus bekehren, diese Bekehrung hält nicht lange an. Notbekehrungen halten nicht lange an. Also die große Erweckung. So, der Verfasser will die Gemeinde Jesu in Ordnung bringen und zu Besonnenheit führen, ein bisschen kurz ziehen an die Leine. Ein bisschen so kurz ziehen und er sagt also hier, lass die Schwärmerei. Überblick so ein bisschen ich bin auf Seite 3, Überblick so über den Thessalonicher Brief, da sind einige Schwerpunkte drin. Das ist eigentlich sehr schön, was hier so, wie es aufgebaut ist. Zuerst der große Abfall, der muss zuerst kommen und dann wird erst der Herr kommen. Wir müssen zwei Sachen auseinanderhalten. Und der Thessalonicher Brief versucht uns, unser Denken ein bisschen zusammenzurücken. Zuerst wird das, was den Antichristen auffällt, hinweggetan. Was das auch immer ist, wir werden nachher betrachten. Und wenn der weg ist, dann kommt der Antichrist. Und dann kommt erst Jesus. Die Wiederkunft Jesu. Und der Tag des Herrn ist ein Tag des Gerichts. Die Entrückung, die kann jederzeit stattfinden. Während wir hier sitzen, könnte Entrückung stattfinden. Denn die Welt ist reif für die Entrückung. Und die Zeit des Herrn ist, der Tag des Herrn, also nicht der Gerichtstag, sondern der Gnadentag ist, von Pfingsten bis zur Entrückung. Bis die Gemeinde Jesu in den Himmel geht. Und der Heilige Geist geht mit der Entrückung, mit der Gemeinde Jesu in den Himmel. Der bleibt nicht hier. Nachher, die Leute, die nachher nach der Entrückung noch da sind, Christen, Kinder, gläubige Eltern etc., die müssen dann als Märtyrer gehen und die Feuerprobe bestehen. Aber das anders mal später, vor allem auch die Offenbarung. Und ich musste leider hier auch im Thessalonicher Brief die Offenbarung mit hineinfließen, weil das gehört dazu. Der Antichrist gehört auch dazu, denn der Johannes in der Insel Patmos sieht schon die Dinge, wie sie wirklich sind. Also, der Mensch der Sünde steht in engem zusammen mit dem Abfall. Der Heilige Geist ist der Geist der Entrückung und der Heilige Geist errettet die Menschen aus der Welt des Antichristen und erst wenn du errettet bist, und wir haben so viele biblische Bilder und Beispiele, Lot wurde herausgeführt aus Sodom, bevor Sodom unterging, Noah wurde errettet durch die Arche vor der Sintflut und dann kam erst die Sintflut, als Noah in der Arche war und Gott gab trotzdem noch den Leuten 7 Tage Gnadenzeit, bis die Archetür zuging. Jeder hätte kommen können. Gott sagt nur, du gehst und dein Haus geht in die Arche und ihr bleibt da drin. Und die Archentür war offen. Jeder hätte noch kommen können. Also Gott ist nicht so ungnädig. Er gibt den meisten, den vielen Leuten auch noch eine Chance dazu. So, dann spricht der Apostel Paulus hier im 2. Thessalonicher 3, Vers 6, ganz besonders, wie macht man mit ordentlichen Leuten, Leute, die nicht ordentlich wandeln, die nicht im Herrn wandeln, die also ganz besonders hier, die nicht arbeiten wollen. Also wir müssen auseinanderhalten, die nicht arbeiten können oder die keine Arbeit haben, das ist ganz was anderes. Und es gibt bewusst Leute, die nicht arbeiten wollen, die sagen, ich warte auf den Herrn Jesus. Oh, ich bete. Und er hat etwas gegen Klosterleben hier. Also, dass man sich in Kloster zurückzieht oder nur noch in die Gebetsstunde geht, im Gottesdienst geht und die Arbeit vernachlässigt, die Familie vernachlässigt, das Leben, sein Leben, sein Alltag vernachlässigt. Gegen das ist, was Paulus hier angeht. Also die Vernachlässigung seines Lebens. Dann über Gemeindezucht sagt er einiges, was das auch immer ist. Du sollst dich, wie man sich dann zurückhält, du darfst deinen Bruder, der jetzt also auch noch so lässig und so faul ist und so, und eigentlich meidet ihn, du darfst ihn nicht als deinen Feind betrachten. deinen Bruder, deine Schwester, die also nicht so ist, wie Gott will, darfst nicht als dein Feind betrachten. Er ist immer noch dein Bruder, nur ein komischer Bruder, eine komische Schwester. Aber du solltest keine Gemeinschaft haben, und das ist also, was die Bibel mahnt hier, wir werden das auch nachher kurz sehen. Ich streife jetzt nur mal, damit du einen Überblick verschaffst. Es geht um das gerechte Gericht Gottes im 2. Thessalonicher ganz besonders. Und er versucht, die Gemeinde zu ermutigen. Geschwister, Gott ist gerecht. Gott lässt nicht zufällig etwas zu. Also, oder die Dinge sind da. Das muss alles ausreifen. Das Gute muss ausreifen und auch das Böse muss ausreifen. Gott lässt beides nebeneinander wachsen, Unkraut und Weizen. Was wird bei dem zweiten Kommen Jesu geschehen? Dieser Frage wollen wir auch hier nachgehen. Christus wird mit seinen Engeln und so weiter erscheinen, wiederkommen. Und da sind die Erlösten dabei. Wenn Jesus wiederkommt, sind die Heiligen dabei. Die Engel Gottes sind dabei. Also die müssen vorher entrückt worden sein. Und im 1. Thessalonicher beschreibt er, der Herr wird kommen und die, wir werden denen nicht zuvorkommen, die entschlafen sind. Dann er kommt, um die Bösen zu bestrafen. Das erste Kommen Jesu war, uns freizukaufen von der Sünde, von der Macht des Teufels zu erlösen. Das zweite Kommen Jesu ist eine Notwendigkeit, nicht wegen uns, sondern um den Teufel davon zu jagen und den Sieg Jesu auf diese Erde aufzurichten, also und ja, das Reich Gottes zu schaffen und dann die Bösen zu bestrafen. Die Bösen werden bestraft, die Gott nicht kennen, die dem Evangelium nicht gehorchen, die an der Wahrheit nicht glauben. Also es wird ein Gericht sein. Aber hier sind nicht mehr die Gläubigen dabei, bei diesem Gericht. Bei diesem Gericht sind nicht und so weiter. Er wird nur die bestrafen, die zurückgeblieben sind, die die Liebe zur Wahrheit nicht gehabt haben, die in Ungerechtigkeit gelebt haben, die sich verführen ließen, die sich nicht an der Gnade Gottes gehalten haben. Und er wird seinem Volk dann endlich mal Ruhe schenken und er wird die Erde reinigen von denen, die die Erde verderbten. Gott selber wird die Erde reinigen. Du musst dafür nicht sorgen. Und du musst dich da nicht deine Hände schmutzig machen. Dann sehen wir weiter ab 2. Kapitel, 2. Thessalonicher 2. Wir sehen, dass da noch irgendeine Größe existiert, dass der Antichrist noch nicht machen kann und schalten kann, was er will. Da ist noch irgendeine Macht, die das zurückhält. Und jetzt, da kann man sich nachher Gedanken machen, was das ist. Da ist etwas da, das sagt, stopp, so weit kannst du nicht gehen. Weißt du, da ist Opposition noch da. Und die Opposition ist letztendlich in dieser Welt die Gemeinde Jesu, nicht die katholische Kirche oder sonst was. Nein, die Gemeinde Jesu ist es. Und das sind nicht alle Christen, sondern das sind die wahren Heiligen. Die sehen die Not, die sehen das Elend und die heben heilige Hände auf. Und die halten die ganze Lawine auf. Die Beter sind es, die Fürbitte tun und die einfach noch für Seelen sich einsetzen, für Menschen kämpfen, die halten das Gericht noch auf. Und solange es noch zwei Gläubige auf dieser Welt gibt oder einen Gläubigen, das reicht noch aus, um diesen ganzen Fluch aufzuhalten. Guck mal, Abraham. Abraham hat gebetet für Lot und hat das Gericht aufgehalten, bis Lot rauskommt und der Engel sagt zu Lot, ich kann nichts tun, bis du nicht in Sicherheit bist. Ich kann nichts tun, bis du in Sicherheit bist. So, dann diese Mahnungen an die Geschwister, an die Gemeinde, die nicht ganz kapiert haben. Jetzt sagt er, und mit allem Ernst ermahne ich euch. Mit allem Ernst ermahne ich euch. Der Brief ist aufgebaut aus dem persönlichen Teil, lehrhaften Teil und praktischen Teil. Und da ist ein Aufruf, was ich noch nicht gesagt habe, zur Ordnung. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und jeder soll wissen, wie man sich benimmt und wie man sich verhält. Und dann ist der Schlüsselvers, ist 2. Thessalonicher 2, Vers 3, lasst euch von niemand verführen, denn zuvor muss ja der Abfall kommen und der Mensch der Sünde muss erscheinen. Lasst euch also von niemand verführen. Das große Thema ist der Antichrist. Im Alten Testament gibt es keinen Antichristen, weil Christus damals noch nicht gab. Es kann nur einen Antichrist geben, wenn Christus da war. Und in dem Moment, wo sich Christus offenbart, wo Christus seine Gemeinde erlöst, wo der Herr die Gläubigen zusammenholt, in dem Moment wird der falsche Christus, der falsche Messias, sich offenbaren. Der Teufel nach der Bibel wird für kurze Zeit freigelassen. Das ist eine geheime Macht der Gesetzwidrigkeit. Da heißt es hier immer wieder von Gesetzwidrigkeit, von Gottlosen. Es gibt so viele verschiedene Namen für den Antichrist, weil ja so vielschichtig die Sache ist. Man kann das nicht über einen Kamm scheren und sagen, das ist Antichrist. Oder wie manche Leute leicht sagen, der ist ein Antichrist. Von Anfang an gibt es die Antichristen. Von Anfang gibt es die Antichristen und nicht, dass der Antichrist jetzt schon irgendwo, manche sagen, jetzt ist der Antichrist da. Nein, der Antichrist war schon zu Zeiten des Apostel Paulus und er sagt, der Geist ist bereits schon wirksam, der Geist ist schon bereits aktiv, der Geist des Antichristen. Der Antichrist kann aber erst voll auftreten, wenn die Gemeinde Jesu und der Heilige Geist, diese beiden großen Faktoren, wenn sie hinweggetan sind. Zu den Antichristen, und vielleicht bist du ein bisschen schockiert, aber wenn du nachher mein Material durchstudierst, du wirst feststellen, das sind immer die gleichen Leute, die der Antichristen sind. Die gleiche Sorte, die gleiche Rasse. Und das sind, mir tut es leid zu sagen, das sind die Juden. Sie haben Jesus abgelehnt und sie lehnen bis heute Gott ab oder Jesus ab. Sie wollen das Kreuz nicht haben, denn das Kreuz ist ihnen ein Ärgernis, eine Torheit und so weiter. Und das sind die Leute, die also Christus ablehnen. Und da ist natürlich auch die geistlose Kirche, also nicht nur das Judentum allein, sondern alle, die nicht im Heiligen Geist sind, die törichten Jungfrauen, die gehören auch zu dem Antichristen. Und vor allem, wenn wir es so aufmerksam studieren, du wirst schockiert sein, der Antichrist ist bereits in Palästina. Mit dem Staat Israel kam der Antichrist 1948 in aller Liebe. Es ist nicht so, dass die Leute hier sagen, Israel, Israel, Israel. Jesus hat gesagt, und ihr werdet zerstreut sein unter allen Völkern und an diesem Baum wird keine Frucht mehr gefunden werden. Das ist Israel gemeint, dieser Feigenbaum. Und jetzt entsteht ein Staat, jetzt fängt die messianische Zeit an, verkündigen viele. Die Zeit ist nicht diese messianische Zeit, sondern diese antichristliche Zeit. Jetzt Israel, ja, was soll man jetzt machen? Ist Israel Gottes Volk? Dieses Israel ist ein Staat, das anders inszeniert worden ist. Und Gott wollte diesen Staat nicht als dieses haben, denn das ist der gleiche Aufstand wie beim Bar Kochba. Also wir müssen jetzt für Israel kämpfen. Wir müssen jetzt für Israel beten. Leute, wir sind auf dem falschen Weg. Wir dürfen die Juden lieben und wir sollten jeden Menschen, du darfst jeden Amerikaner, jeden Russen und Chinesen und sogar die Türken sollst du lieben, auch wenn die Kanaken sind für manche oder was weiß ich, wie man die nennt. Also wir sollen sie alle lieben, denn die sind auch Menschen. Aber das Geheimnis der Gottlosigkeit, wir brauchen keinen Gott, wir wollen Jesus nicht haben. Weißt du, diese Nation, dieses Volk, was Jesus nicht anerkennt, ist Antichristus. Und nach der Bibel, wenn du Thessalonicher Brief liest, und er wird sich in den Tempel setzen. Also es muss einen Staat Israel geben, damit sich der Antichrist in den Tempel setzen kann. Und alle Religionen, Islam, Christentum oder Katholizismus oder Christentum insgesamt und Judentum vereint, das ist nur dann möglich, wenn der Tempelberg da wieder das Gesetz eingeführt wird, obwohl Jesus das Gesetz erfüllt hat. Er hat das Gesetz erfüllt, den Fluch des Gesetzes beendet. Und das wird wieder dann alles neu besiegt. Dann gibt es Christen und Juden natürlich auch, orthodoxe Juden, die glauben, jetzt wird der Tempel eingeweiht. Der Tempelstein ist schon da, das haben wir gefunden. Und sogar das Mittel für die Opferung und die Farbe, die richtige rote Farbe hat man schon gefunden. Und man übt schon in manchen Synagogen, den Priesterdienst. Man versucht, diese Kohen-Linie, diese reine Linie zu finden. Weißt du, da entsteht etwas, was Gott dahin gegeben hat, was Gott gar nicht mehr zu tun haben will, wo Jesus ganz klar und deutlich gesprochen hat. Und ich belege das alles mit den Bibelstellen, studiert die angegebenen Bibelstellen, die dann da sind. Und ihr werdet dann vielleicht merken, du, das kann schon sein so. Und ich will da nicht behaupten, dass es so ist, aber wenn ich die Geschichte studiere, dann ist es mir so. Im Neuen Testament, der Begriff Antichrist taucht erst also ganz stark beim Johannes auf, aber auch diese Charakterzüge des Antichristen täuschend, verführerisch und es waren immer das Gleiche. Wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Es ging von Anfang an mit den Aposteln. Wann wirst du? Und Jesus sagt, das braucht ihr gar nicht wissen. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Nicht mehr, wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Guck mal diesen wunderbaren Tempel, Matthäus 24. Er sagt, da wird kein Stein mehr auf den anderen bleiben. Also, Das sind Wahrheiten drin, mit denen musst du dich auseinandersetzen. Es gab so viele falsche Messiasse in Israel 21 insgesamt, dass man bis jetzt als große Messias, also die mehrere tausend Leute verführten. Sogar erst vor kurzem ist einer gestorben, ein Messias, und man hat groß in Israel, als ich damals in Israel war, angekündigt, der Messias kommt. Und dann Rabbi sowieso. Jesus haben sie nicht angenommen. Und meine Bibel sagt, und ein anderer wird in seinem Namen kommen und den werdet ihr annehmen. So studiert das durch. Also ich will niemanden überzeugen, aber jeder soll seine Meinung gewiss sein. Aber es geht der Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und dieser Kampf wurde damals schon begonnen, auch bei den Juden selber, durch die Essener. Die Essener haben gesagt, wir werden nicht die Feiertage feiern, die die Juden in Jerusalem feiern. Denn diese Priesterkaste, die hat Gott abgesetzt und sich nach Gott gar nicht gerichtet. Denen ging es nicht um Gott. Denen ging es um ihre Karriere, um ihre Anerkennung. Und deshalb findest du in der Bibel, wenn du Johannes-Evangelium aufmerksam gelesen und studiert hast, da wirst du feststellen, dass die Feiertage manchmal sich widersprechen. Das sind zwei Feiertage. Und Jesus sagt, das Fest der Juden. Es war nicht das Fest, wo Jesus dann auftrat. Wer da dürstet, der komme her und trinke. Sondern am Fest der Juden trat er auf. Also der Pharisäer und Schriftgelehrten. Jesus hat sich mehr und mehr an die Essener gehalten, denn die warten auf das Reich Gottes. Und die haben gesagt, dieser Priester, der da vorne, dieser hohe Priester jetzt in Jerusalem dient im Augenblick, das ist ein Lügenpriester, ein Lügenprophet. Da gab es also große Auseinandersetzungen. Deshalb haben die sich in der Wüste zurückgezogen, denn sie haben geglaubt, aus der Wüste wird das Heil wieder kommen. Wir müssen wieder zurück in die Wüste, wir müssen wieder von Null anfangen. So, Antichrist, in dem Neuen Testament, da gibt es verschiedene Decknamen. Du musst die Bibel verstehen. Man redet durch die Blume. Man will ja nicht die Leute vor Kopf stoßen. Deshalb sagt er, in Babylon, wo unser Herr gekreuzigt worden ist, man spricht von Rom dann und so weiter. Man redet durch die Blume, durch Decknamen, und so ist auch der Antichrist verschiedene Namen, der Drache, die Schlange, die beiden Tiere und so weiter, Sohn der Sünde, Lügenprophet. Und da kann aber die Leute wussten ganz genau, was es ist. In Babylon, wo unser Herr gekreuzigt wurde. Unser Jesus wurde nicht in Babylon gekreuzigt. Aber jeder wusste, Jerusalem ist die Hure Babylon. Tut mir leid. Aber das ist so. Denn vom Himmel kommt das neue Jerusalem nachher, das von Gott ist. Aber in dieser Stadt, Jesus weint über Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich deine Propheten versammeln und du hast es nicht gewollt? Und dann, die haben den Herrn verworfen. Und dann, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Also ganz groß ist die Sache dort gewesen. Ich bin auf Seite 7. Dann geht es um die Gesetzlosigkeit. Hier weiter, da ist ein bewusstes Leben ohne Gott. Und zwar bewusste Ablehnung Jesu. Nicht, wenn du jetzt mal nicht glauben kannst, das ist noch keine Sünde. Oder wenn du mal ein Gesetz übertrittst, das ist noch lange keine Sünde. Oder wenn du einen Fehler machst und fällst und stolperst, das ist keine Sünde. Versteh mich richtig. Sünde ist, wenn du bewusst da drin verharrst. Obwohl der Heilige Geist dich mahnt, einmal, zweimal, dreimal, und du sagst, nee, das glaube ich nicht, will ich nicht, mache ich nicht. Das ist Sünde. Da muss man ganz klar definieren, also was ist wirklich Sünde? Sünde ist also das bewusste Verharren, trotz der Korrektur Gottes. Gott sagt zu Kain, die Sünde liegt vor der Tür, du aber herrsche. Verstehst? Hass und Bitterkeit, Neid und Zorn, das ist erstmal keine Sünde, sondern nachher die Ausführung. Den Baum anzugucken, da schmeckt gut der Apfel da oben bei der Eva. Und so weiter, das ist keine Sünde. Sich Gedanken zu machen oder sonst was. Aber dann in den Apfel, auch den Apfel in der Hand nehmen, ist noch keine Sünde. In den Apfel beißen, das ist die Sünde, was den Leuten das Verderben bringt. So, wir sehen das hier noch, als die Gemeinde auswanderte, und die Gemeinde hat nicht mitgemacht, christliche Gemeinde, auch aus die jüdisch-christliche Gemeinde hat nicht mitgemacht mit dem Bar Kochba-Aufstand und so weiter, die sind drüber, die haben auch nicht mitgemacht, 70 nach Christus bei diesem Aufstand gegen die Römer. Sie sind also nach Pela gegangen auf der anderen Seite, und das Judentum beging Selbstmord. Masada ist ein Zeichen, das Judentum hat aufgehört, also das offizielle Judentum als solches hat aufgehört mit dem Mord oder dem Selbstmord auf Masada. Und da blieben nur ein paar Frauen übrig, oder zwei eigentlich, was Josephus uns überliefert. Und da ist aus mit Israel. Also der Staat als solches hat aufgeräumt, was interessant ist. Und jetzt kommen die, jeder jüdische Soldat, der also Militärdienst macht, wird auf Masada vereidigt als Soldat. Also man versucht wieder das Alte aufzuholen, wieder neu zu machen. Und auf Masada werden sie vereidigt. Also da, wo sie einen Selbstmord begangen haben, da werden sie vereidigt, zu kämpfen bis zum Tod. Gott hat Israel zerstreut unter alle Völker. Dort sollte Israel ein Segen sein und dort sind sie auch gesegnet. Woanders nicht. In aller Liebe. So, auch wenn wir manchmal Freunde von Israel haben und über Israel reden, alles in Ordnung. Also, warum? Ich rede über Deutschland, über Amerika, ich rede über Afrika, wir haben Afrika-Mission, Russland-Mission, humanitäre Hilfe. Wir helfen Leuten, wo wir helfen können. Aber Heil kommt nicht mehr von dort, sondern unser Heil kommt von Jesus Christus. Und deshalb, Antichrist ist etwas, was gegen Christus ist, wie auch immer. Der Schwerpunkt liegt also hier im Thessalonicher Brief auf den Antichristen. Und die baldige Wiederkunft Jesu und die Voraussetzung dazu. Zuerst einmal diese Böswilligkeit. Wie oft haben die Juden Jesus steinigen wollen und sie konnten nicht, bis ihre Zeit war. Und bis sie ihn haben konnten, bis Jesus erlaubt hat, bis Gott die Zeit gegeben hat. Und auch der Antichrist kann nicht kommen, wann er will. Die Zeit muss, Die Zeit muss für den Antichristen reif werden. So, und die Zeit ist noch nicht reif, weil die Sünde noch nicht so voll ausgereift ist. Aber was, dann kommen Leute und stellen die Frage, oh, und was ist, da steht ja im Zacharia, er wird seine Füße auf den Ölberg setzen und ihn werden sehen, alle, in dem sie gestochen haben. Die Welt hat Jesus gesehen, in dem sie gestochen haben. Als er sie segnete, und sagt, geht wieder und bleibt in Jerusalem, bis sie erfüllt werden mit der Kraft aus der Höhe. Und der Ölberg hat sich geteilt. Der Herr Jesus ging in den Himmel und die anderen gingen nach Jerusalem. Ist das nicht eine Teilung? Also manche warten auf irgendwelche Wunder und der eine Seite vom Ölberg ist Wüste und der andere Seite ist ja grünes Land, Jerusalem, Israel. Und Jesus ging zum Vater und ist beim Vater und Stephanus sieht ihn sitzen zur Rechten der Herrlichkeit. Im ersten Kapitel, da geht es um den Glauben. Paulus freut sich, dass sie immer noch dabei sind, diese lieben Thessalonicher. Es ist manchmal nett, wie Leute trotz den Schwierigkeiten bei Gott bleiben. Trotz der Verwirrung bei Gott bleiben. Trotz der Verunsicherung bei Gott bleiben. Und Gott sieht auch unsere Verunsicherung manchmal. Ist das jetzt richtig oder falsch? Gott hilft uns. Dann kommt im richtigen Augenblick der passende Brief und sagt, Leute, das ist es. Der lebendige Glaube ist an Gott ein Prozess. Wir wachsen und ich denke, das ist auch sehr wichtig, dass wir sachlich, kontinuierlich, beständig wachsen. Wir müssen also wachsen. Und auch hier ist es etwas Erstaunliches. Im ersten Brief, Paulus schreibt noch mit einem Satz oder Andeutungsweise und er glaubt, dass Jesus noch zu seinen Lebzeiten kommt. Aber hier inzwischen hat Gott ihn weitergeführt. Er ist gewachsen. Und er sagt, nee, so wie ich das jetzt beurteile und wie ich die Bibel jetzt kenne und wie ich mich mit der Materie beschäftige, erkenne ich, dass der Herr nicht mehr zu meinen Zeiten kommt. Hier. Wir sollten wieder zur Arbeit gehen und weiter missionieren, weiter aufs Feld gehen und weiter die Ernte Gottes einbringen. Wir wachsen auch in der Erkenntnis, auch Pastoren wachsen und Diener Gottes und Aposteln wachsen in der Erkenntnis. Wir werden reif. Und hier sehen wir, Paulus ist zuerst mal euphorisch, wie die alle Christen waren. Paulus im ersten Thessalonicher Brief übernimmt alles, was die anderen Apostel auch gepredigt haben. Aber hier bildet er schon etwas ganz Neues. Er sagt, nein, zuerst muss der Abfall kommen. Wenn ich dann die Brüder höre, die Pastoren, die Aposteln höre, dann merke ich, der Herr kann noch nicht kommen. Die haben etwas, dass der Herr noch nicht kommt. Denn wir sehen auch später den Johannes auf der Insel Patmos. Petrus auch, der predigt auch vom Abfall plötzlich. Also da muss zuerst mal was passieren. Der Herr kann nicht kommen. Denn, weißt du, der Heilige Geist lehrt uns immer stückweise, stückweit. Die Erkenntnis ist stückweit. Wir kriegen nicht alles auf einmal, stückweit. Und deshalb, Gott arbeitet ein Stück weit. Jetzt ist dran, die Zeit der Verzögerung, der Wiederkunft des Herrn. Jetzt ist es dran und jetzt wird es offenbart. Eigentlich, du bekommst auch die Offenbarung nicht im Voraus, Jahrhunderte, Jahrtausende. Du bekommst die Offenbarung Gottes immer für den Bedarf, wenn es dran ist. Also nicht lange Zeit voraus, immer wenn es dran ist. Und so, Gott lehrt uns, das ist jetzt dran, das ist auf der Agenda und das wird jetzt behandelt. Es sind die gleichen Brüder. Und es ist erstaunlich, dass Silas dabei ist. Er ist ein Prophet aus der Jerusalemer Gemeinde. Also Und du siehst, wie Gott arbeitet. Gott versucht hier gerade im 1. und im 2. Thessalonicher, versucht, und Paulus macht es sehr raffiniert und sehr, sehr klug und sehr weise. Er nimmt den Silas mit auf der Missionsreise. Silas war dabei, der die Botschaft des Konzils überbracht hat. Und er kann bezeugen, das haben die Apostel beschlossen. Das heißt, der urchristliche Glaube war kontinuierlich in der apostolischen Linie. Da hat man nicht was Fremdes gebracht, was Eigenes oder so weiter. Und Silas konnte sagen, Bruder Saulus, was du da verkündigst, ist nicht, das haben wir nicht beschlossen auf dem Konzil. Also als Korrektur. Silas geht also als das gute Gewissen mit auf diese Reise, schreibt auch diesen Brief und so weiter. Als Mitverfasser wird er auch sogar angegeben und dass er auch übereinstimmt mit der apostolischen Lehre. Also was du heute in der Bibel hast, das stimmt mit der apostolischen Lehre miteinander ein, also oder überein. Es ist dann egal, was nachher noch ein bisschen zur Feinheiten der Auslegung ist, aber Silas verantwortet das, denn sie haben mitgeschickt und sie wollten, dass in den Gemeinden verlesen wird, der Konzilbeschluss, was die dort beschlossen haben, den Heiden soll man keine unnötigen Lasten auflegen, die sollen sich von drei Sachen enthalten. Was waren das wohl? Drei Sachen. Götzenopfer, also Ersticktes und Blut oder Unzucht. Also davon sollten sie sich enthalten. Wenn sie das tun, dann gefallen sie Gott. Das ist also das, was Gott von Noah verlangt hat, das verlangen sie auch von den Heiden und nicht mehr. Aber unser Jakobus macht so einen Schlenker noch und bitte vergisst auch nicht die Armen. Und das sind die Armen in Jerusalem, die durch die Gütergemeinschaft arm geworden sind und durch die Verfolgung arm geworden sind und wie die auch immer arm geworden sind. Und Paulus sagt, wir tun wirklich gut, wenn wir dann die Geschwister in Jerusalem, auch wenn sie noch so die Juden noch so sind und so weiter, wir müssen diese armen Geschwister unterstützen. Und deshalb, das ist nämlich, wo wir hin müssen. Wir müssen die messianischen Juden lieben, denn die dienen Gott. Die dienen wirklich Gott und die haben keinen leichten Stand. Als Bruder Moshe Pülz hier war, weißt du, sein Haus, wie viele Anschläge hat er schon in seinem Haus gehabt und so weiter, nur weil er Jesus verkündigt und an Jesus glaubt. Wenn du an Jesus glaubst, bist du in Israel am unsichersten. Brandanschläge, Einbrüche, man will also, da muss rausgehen, aber der sagt, warum? Ich bin ein Israeli. Ich gehöre zu diesem Land, ich bin ein Bürger dieses Landes und ich werde nicht dieses Land verlassen. Ich werde so lange dienen, solange Gott mir Gnade schenkt. Und ich kann mich nur tot raustragen. So. Also, aber die, und deshalb sagt Jakobus, denen sollte man helfen, die sollte man unterstützen, für die sollte man beten, denn wir verdanken diesem Jesus, der ja ein Jude war, unheimlich viel. Das Heil kommt aus den Juden. Aber die Sache geht weiter. Mit Jesus hören die Generationen auf und deshalb mit der Zerstörung des Tempels kann keiner mehr sagen, ich stamme von Abraham so und so ab. Da kann keiner mehr sagen. Also da hören die Generationen auf. Und jetzt sind alle, die an Jesus glauben, in den Segen Abrahams, in den Segen Isaaks, in den Segen Jakobs eingepfropft. Und wir sind ein Teil der ganzen göttlichen Heilsgeschichte. Kapitel 1, Vers 4, da werden wir ermahnt oder Paulus ermahnt zur Treue, dass man treu ist trotz den Leiden. Weißt du, dass man durchhält. Und das ist Christentum, durchhalten, trotz der Angriffe, trotz der Anfeindungen, trotz der Beleidigungen, trotz der Kränkungen, dass man durchhält, dass man geduldig bleibt, nicht gegen Gott rebelliert. Weißt du, man kann so leicht gegen Gott rebellieren, wenn Schwierigkeiten auftauchen. Wir müssen lernen als Christen, Schwierigkeiten hinzunehmen, in der Endzeit mehr als je zuvor. Stell dir mal vor, man macht auf dein Haus einen Anschlag, nur weil du Christ bist. Hier, die meisten wissen gar nicht, wo Christen wohnen. Aber wenn ich so in Indien war, in Indien haben sie ein rotes Kreuz an der Tür. Also an einem Gartentor meistens. Da weißt du ganz genau, hier wohnen Christen. Oder sie haben einen roten Davidstern vor der Tür. Das sind Buddhisten, die an Mutter Erde glauben. Und so weiter. Du weißt ganz genau, also die identifizieren sich ganz klar. Und weißt du, wir sind so verborgene, stille Christen, so im Stillen. Aber die Christen in Thessalonik, wenn du so ihre Geschichte liest, die haben ihren Glauben bekannt und euer Glaube ist in ganz Mazedonien bekannt gewesen. Alle wussten, was für Volk sie sind, an was sie glauben. Und wenn ich Kapitel 1, Vers 3 lese, das ist eine direkte Erhörung der Gebete, die Paulus zum Herrn schickt, dass sie treu im Werk bleiben, dass sie weiterkämpfen, dass sie weiterarbeiten. Das ist eine Gebetserhörung, dass die Gemeinde immer noch gibt. Und dass sie immer noch existiert. So, mancherlei Anfeindungen und Anfechtungen. Also wir sollen sogar Gott danken, wenn wir angefeindet werden. Wir sollen jubeln, dass wir, wenn wir für Jesus leiden dürfen, wegen dem Glauben an Jesus, nicht weil wir was verbrochen haben. Deshalb sagt auch Petrus, niemand soll also so jetzt als Verbrecher leiden, sondern nur um den Namen Jesu willen. Und das ist schon schlimm. Weißt du hast nichts Böses getan, du tust Gutes und du kriegst nur Schläge. Du liebst den Herrn und du kriegst nur Schläge. Und das solltest du Gott danken. Dann Stufen in der Erlösung. Jetzt kommt eine Frage vielleicht auf, wenn du von der Entrückung hörst und dem Tag des Herrn, des Gerichts und so weiter. Warum sind wir Christen? Was für Vorteile und Vorzüge haben wir, wenn wir Heilige sind, Gott lieben von ganzem Herzen? Jesus ist dabei. Jetzt, solange die Gemeinde hier gebildet wird, gebaut wird, ist er dabei, eine Regierung aufzubauen. Weltregierung. Neue Weltordnung. Und die fängt hier in der Gemeinde an. Ich will meine Gemeinde bauen. Und diese Gemeinde wird entrückt. Und die mit Jesus entrückt werden, die werden die Welt regieren. Denn wir kommen mit Jesus wieder zurück auf diese Erde oder in den Wolken. Und wir werden mit ihm herrschen und regieren. Was wir sind oder wo wir jetzt uns entwickeln und alles dran setzen sollten, unsere Charakterentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Temperamentsentwicklung, alle möglichen Entwicklungen, wir sollten daran setzen, wir sollen ja König und Priester sein. Wir sollen als Könige und Priester wieder auf diese Erde zurückkommen und dann mit Christus regieren. Da gibt es eine ganze Menge Arbeit. Von Alaska bis Tokio oder Japan. Weißt du, wie werden die Welt regieren? Die Heiligen werden die Erde regieren. Der Teufel wird nicht mehr da sein, der Antichrist wird nicht mehr da sein, die Schlange wird nicht mehr da sein. Kannst du dir vorstellen, dass du die Welt regierst, auch wenn du noch so klein bist? Dass du Priester bist und dass du den Menschen dienst und hilfst, hier auf dieser Erde? Und wir werden dazu gebildet. Und deshalb, wir haben einen großen Auftrag. Weißt du, deshalb ist es, dass wir an uns selbst arbeiten, so wichtig. Deshalb ist unsere Heiligung so wichtig. Wir werden die Regierung bilden. Und bevor der Herr kommt, muss es eine Regierung haben. Und das jetzt passiert, die Bildung geschieht im Ausland. Weißt, Opposition geschieht im Ausland draußen. Auch überall in der Geschichte siehst du es auch politisch. Im draußen irgendwo wird die Opposition gebildet. Und Gemeinde Jesu ist eine Opposition zur Welt, zum Antichristen. Und die wird gebildet. Und dann kommt der Herr beim Ton der Posaune und nimmt die Gemeinde zu sich. Wir werden uns an Jesus freuen, Jesus bejubeln, ihn anbeten und dann kommen wir gleich runter. Die Hochzeit des Lammes dauert nach der Offenbarung 7 Jahre. So lange ist die Hochzeit. Diese Vereinigung, die Freude am Herrn, die wird dann explodieren. Und dann wird jeder dann in seine Gegend gehen und dann ja dienen und arbeiten. Glaub nicht, dass du dann im Himmel nur schlafen wirst die ganze Zeit. Nee. Im Himmel wirst du, oder wenn du dann in den Wolken bist, du wirst mit Christus regieren, du wirst über die Erde fliegen und wir werden Diener sein. Und dann natürlich, wenn es gibt verschiedene Stufen und die nicht entrückt werden, die sterben als Märtyrer beim 5. Siegel, habe ich hier alles aufgeschrieben, die Bibelstellen, liest es gründlich nach, vor allem auch diese Referenzstellen, die sind so wichtig, denn die Bibel legt sich selber aus. Da brauchst du keinen Ausleger mehr, keinen Kommentar mehr, liest nur die Stellen nach und du wirst verblüfft sein, was für Wahrheiten dabei rauskommen. Und die als Märtyrer dann sterben beim 5. Siegel, da kann das noch nicht passieren, sagt der Engel. Da müssen noch die kommen, die noch als Märtyrer sterben. Es gibt extra ein Siegel für die Märtyrer. In der Trübsalzeit, die das Mahlzeichen des Tieres nicht aufnehmen oder annehmen. Oder des Antichristen natürlich. Wir gehen in diese Welt, also alle werden da, kriegen eine Nummer. Wir haben jetzt schon die Personenkennziffer und Kennnummer und so weiter. Wir sind auf dem besten Weg dorthin. Diese Globalisierung arbeitet in diese Richtung. Da, alles wird verstaatlicht. Und jetzt, was mit Griechenland passiert, die Banken sollen kontrolliert werden. Also wir sind auf dem Weg. Also der Staat will alles kontrollieren, bis in alle Einzelheiten. Computer werden abgehört, Trojaner investiert oder hineingeschleust in die Computer. So, du wirst ausspioniert, deine Telefone werden abgehört, wird alles abgehört. Wir sind ja mittendrin, dieser Kontrollgeist weltweit. Der Antichrist ist bereits voll aktiv. Das, was Hitler nicht geschafft hat. Hitler war die Generalprobe des Teufels für mich. Nur nebenbei. Er hat in 12 Jahren alles aufgebaut und dann auch wieder zerstört und zerrissen. Das 1000-jährige Reich hat nur 12 Jahre gedauert bei ihm. Aber er hat alles getan, was der Antichrist auch tut. Die erste Zeit Aufbau und so weiter. Und dann wendet er sich gegen die Juden. Und der Antichrist wird sich jetzt dieses Mal nicht gegen die Juden wenden, sondern gegen die Christen. Was der Hitler nicht geschafft hat, jetzt, der hat nicht gewusst, wo ist wer versteckt. Jetzt haben wir alles erfasst. Man kann mit Google und so weiter jeden Winkel sehen. Du fährst durch die Straße, siehst die Häuser auf deinem Navi. Kannst also die Häuser sehen. Aha, das ist die nächste Ecke, ist es. Man kann alles beobachten. Ich habe mal meiner Frau, sie hat Hände dabei gehabt. Heidi, ich sehe, wo du bist. Du bist auf dem Kuhdamm, du gehst gerade über die Straße. Sagte, woher weißt du, ich gehe tatsächlich über die Straße. Weil du kannst per Computer genau beobachten, wo einer sich bewegt, was einer gerade macht. Du wirst überwacht. Wir sind in einem Überwachungsstaat, auch wenn wir noch so sicher uns fühlen. Das ist der Antichrist. Der Antichrist will alles kontrollieren. Dein Gebet will er kontrollieren. Dein Benehmen will er kontrollieren, wo du bist und was du machst. Nur ich denke nur, warum finden die wahren Verbrecher nicht? Sie sind noch raffinierter, wahrscheinlich wie der Teufel selber. Nun, der Herr kommt, er kommt als Richter dieses Mal. Das zweite Kommen Jesu ist zum Gericht, also hier auf diese Erde, wenn er kommt, wenn er dann seine Regierung hier aufrichtet als Weltenrichter. Und da ist dieser jüdische Gedanke der Vergeltung. Jesus kommt, um den Bösen zu vergelten und auch natürlich den Guten, denn die Guten werden auch da sein. Nicht alle Leute sind Verbrecher. Viele werden als Märtyrer sterben in dieser bösen Zeit oder werden überleben. Also es wird bestimmt eine ganze Menge Leute geben, die überleben. Und die werden ihre Belohnung bekommen. Also Gott ist ein gerechter Gott. Die Gläubigen erwarten die Offenbarung Gottes vom Himmel. Und eins im Kapitel 1, Vers 8, da ist das Symbol des Gerichts Feuer. Und alles muss durchs Feuer gehen, alle Werke müssen durchs Feuer gehen. Und das Feuer ist immer Gericht. Also wenn du betest, tauf mich mit Geist und Feuer, du weißt gar nicht, was du betest. Du betest Gericht herbei für dein Leben und dann brutzelst. Weißt du, da kommt die Offenbarung Gottes und Gottes Offenbarung ist immer mit Feuer. Ob jetzt am Dornbusch, in der Wüste, bei Moses ist oder wo auch immer ist, der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der wahre Gott. Beim Elia, Kapitel 1, Vers 9, die ewigen Verderbten. Also wir müssen immer auseinanderhalten. Also es gibt keine ewige Vernichtung des Lebens, es gibt eine ewige Bestrafung. Und die Bestrafung wird sein, Gottes Nähe, Gottes Ferne. Gottes Nähe, Gottes Ferne. Stell mal vor, der Mensch, der ganz weit drüben auf dem anderen Ende dieser Welt ist, der hat von Gott nicht viel. So wie die Sonne. Je weiter du von der Sonne bist, desto kälter ist es. Und so, das ist also ein neues Dasein, ewiges Elend. Das ist die Verdammnis, was die Bibel von Verdammnis spricht, die Trennung von Gott. Der Tag wird kommen, sagt die Bibel und so weiter. Und dass man von Gott, die Menschen, die nicht mit Gott lebten, nichts mit Gott zu tun haben wollten, die werden auch ganz weit weg von Gott sein. Die werden von Gott in Ruhe gelassen. Gott wird sie nicht kränken und sie bedrängen. Jetzt betet mal. Nein, schlaft ruhig, wenn ihr wollt. Wie lange wollt ihr schlafen? Also er wird sie in Ruhe lassen. Und das wird Verdammnis sein. Aber die bei Jesus sind, die entrückte Gemeinde, die wird jubeln, die wird brennen, die werden sich freuen. Und die als Märtyrer gestorben sind, das wird noch eine andere Gruppe sein, eine andere Schicht. Die werden Palmen in ihren Händen haben, sie werden weiße Kleider anhaben und auf sie wird keine Hitze treffen. Also sie werden nichts leiden und sie werden nicht mehr hungern. Die anderen in dieser Gottesferne, die werden durchaus hungern. Also wenn ich so die Bibel buchstäblich nehme, sie wird keine Hitze treffen und sie wird es nicht mehr hungern. Die werden gut haben, weil sie sich zu Jesus bekannt haben. Und deshalb, das Bekenntnis zu Jesus, damit steht und fällt alles. Damit steht und fällt alles. Wer sich zu mir bekennt, zu dem werden sich auch meine Engel bekennen, sagt der Herr, und zu dem werde ich mich beim Vater bekennen und so weiter. Das ist das Bekenntnis zu Jesus. Wer Jesus ablehnt, ist Antichrist. Der kann sein, was er will. Der ist ein Antichrist, da braucht man gar nicht mehr weit suchen. Also die Antichristen sitzen alle unter uns, leben unter uns, die Jesus bewusst ablehnen. Egal wer. Katholik, Protestant, Freikirchler, Jude, Atheist. Und aber es gibt Leute, die lehnen Jesus nicht ab. Und was ist mit denen? Weißt du, Leute, die Respekt haben vor Jesus. Denk nur an ein Hindu, ein Buddhist. Die betrachten Jesus als einen Großen. Gandhi. Oh, wenn wir Jesus gehabt hätten, wäre ich auch Christ geworden. Und so weiter. Weißt du, Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang. und Gott respektiert. Dem wird vom viel gegeben ist, von dem wird es auch viel verlangt. Die, die alles wissen, die das Gesetz haben, die Moses haben, die Propheten haben, weißt du, die werden ganz andere Strafe bekommen. Ja, natürlich, jetzt kommen Leute und sagen, ja, wenn Gott sich nur offenbaren würde, dann würden sie glauben, wenn ein Toter auferstehen würde. Nee, glaub nicht den Unsinn. Selbst wenn 1000 Tote auferstehen, würde keiner an Gott glauben. An den Tagen Jesu sind Leute, Heilige wurden in Jerusalem gesehen, von wem auch immer, heißt es bei der Auferstehung Jesu oder Kreuzigung Jesu. Da sind viele Heilige gesehen worden, aber der Glaube ist nicht da. Und das Interessante ist diese Geschichte, reiche Mann und arme Lazarus. Schick doch den Lazarus runter, dass er meine 5 Brüder warne. Dann sagt der Heiler, nein, nein, nein. Der Herr Jesus ist nicht so freudig, die Gebete von Gottlosen zu erhören. Der sagt, sie haben Moses und die Propheten, lass sie dasselbe hören. Und wenn sie die nicht hören, werden sie auch nicht hören, wenn ein Toter zu ihnen kommen würde. Als Lazarus auferstand, der richtige Lazarus, nicht der literarische, der richtige Lazarus, sie befragten, die Juden kamen und befragten, und sie wollten nicht nur Jesus wegschaffen, sondern sie wollten auch Lazarus steinigen. Sie sind zusammengekommen, um Lazarus zu steinigen, weil er wahrscheinlich ihnen die Wahrheit erzählt hat, was drüben ist. Der war ja 3 Tage tot und er hat schon gestunken. So, Kapitel 1, Vers 11. Paulus ist ein Beter. Und da erfahren wir, um was er betet, viele Geschwister, was Fürbitte ist, worum man beten sollte. Wir sollten beten, dass die Leute in ihre Berufung reinkommen. Jeder Einzelne. Dafür betet Paulus für die Thessalonicher. Lass, dass die Frau, der Mann in seine Berufung reinkommt. Das ist also, dann betet er, Herr, hilf, dass sie wandeln, dem Evangelium gemäß. Also wir sollten beten, lieber Gott, hilf, dass die Leute, diese Gemeinde, diese lieben Thessalonicher, dem Wort Gottes gemäß wandeln. Und damit sie das verwirklichen, was sie empfangen haben und so weiter. Also 4 verschiedene konkrete Gebetsanliegen bringt er, dass sie sich tatsächlich als Christen verhalten, dass man sie wirklich als Christen erkennt, nicht als Scheinheilige, sondern wirklich, dass sie ihren Glauben ernst nehmen. Das sind ganz konkrete Bitten. Würde gut, wenn wir das lesen würden und dann unsere Fürbitte dem nachgestalten. Weißt du, wir beten nicht, lieber Gott, schenk ihm, dass er Auto kriegt oder dass er da neue Kleider bekommt oder dass er groß. Das darfst du mitbeten, das gehört auch dazu. Aber unser Hauptanliegen soll es sein, dass der Leib Jesu aufgebaut wird. Dass wir in unsere Berufung hineinkommen, jeder Einzelne. Und jetzt bittet Paulus die schwachen Thessalonicher, die so angefochten sind, dass die sogar für ihn beten sollen, damit er in Freiheit immer noch gut gelaunt das Evangelium verkündigen kann. Und glaubt doch nicht, dass Diener Gottes nicht angefochten werden und sind. So, er betet für mich, sagt er hier, und wo ich das für das Evangelium diene. Kapitel 2, wenn wir weitergehen, Seite 10 bin ich jetzt gerade im Augenblick. Es geht um das erste Kommen Jesu, das war im 1. Thessalonicher, und jetzt hier das zweite Kommen Jesu. Es geht, alles muss ausreifen. Leute, nicht so schnell, es muss ausreifen. Weißt du, Blüte ist manchmal ganz kurz. Und grüne Blätter sind auch manchmal nur ganz kurz. Aber das Ausreifen braucht seine Zeit. Die Frucht muss ausreifen, bevor sie geerntet werden kann. Ein paar Gedanken zum Tag des Herrn, Seite 11. Ein paar Gedanken hier dazu. Zuerst einmal die Entrückung der wahren Gläubigen. Wer ist ein wahrer Gläubiger? Gut, dass du fragst. Wer ist ein wahrer Gläubiger? Entrückung wahren Gläubigen. Ich kann nicht sagen, du bist und ich bin ein wahrer Gläubiger. Das muss jeder selber wissen und jeder selbst das Zeugnis des Heiligen Geistes haben. Ich, Herr. Und selbst nicht einmal da, sondern selbst da wissen wir nicht. Der Herr kennt die Seinen. Und die Bibel sagt, und wir sollen abtreten von Ungerechtigkeit, dass wir nichts Ungerechtes tun. Weißt du, es liegt an uns, ob wir den Herrn sehen oder nicht. Deshalb müssen wir ständig permanent der Heiligung nachjagen. Also nicht mit anderen so groß beschäftigt sein. Deshalb auf sich selber mehr gucken. Also, wer gehört zur wahren Gemeinde? Wer Öl in seine Lampe hat, der wird hereingelassen von diesen klugen Jungfrauen. So, hier wird also die wahre Gemeinde beschrieben. Er wird entrückt, wenn Jesus wiederkommt. Der Entrückung, das Wort Entrückung, es steht nicht in der Bibel. Das Wort entrückt steht nicht so in der Bibel, sondern da werden die verschiedene Begriffe dazu verwendet. Wir werden entrissen. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Das heißt also, im Flug stürzen sich die Geier und entreißen da ein Fetzen von diesem Kadaver. Und Wir sind eigentlich der Welt gestorben. Verstehst du? Und der Herr kommt zu denen, die wirklich der Welt gestorben sind. Wie, wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Und du siehst also jetzt, wenn immer mehr Geier kreisen, und da kannst du sagen, da irgendwo liegt ein Kadaver. Demnach kann man gehen. Also sind wir wirklich gestorben? Was ist wirklich gestorben sein? Ein Kirchenvater, der hat von einem Bruder einmal die Frage gestellt bekommen, ja, was ist ganz in Christus sein? Was bedeutet gestorben sein in Christus? Und dann sagt er, hey, warte mal, da vor ein paar Wochen ist Schwester sowieso gestorben. Geh auf den Friedhof und sag alles, was du über sie weißt, alles Negative und alles Gute, sag, schimpf, rede. Und dann komm und dann will ich wissen, was da passiert ist. Und dazu erstmal den einen hingeschickt und der sollte alles Gute sagen. Und fragt dann, was hat sie gesagt? Nix. Und dann sagte, weißt du, da hinten diese komische Frau, die ist auch gestorben. Und sag alles Gemeine, was du weißt über diese Person. Und fluche, schimpfe, verdamme sie. Und dann kommt er zurück und fragt, was hat sie gesagt? Gar nichts. Der Mensch, der nichts mehr sagt, ist gestorben. Der nichts mehr sagt, der sich nicht mehr aufregt, der sich nicht mehr verteidigt, der ist gestorben. Und da siehst du, bin ich dabei oder bin ich nicht dabei? Verteidige ich mich oder mir ist alles Schnuppe, alles vorbei, hinter mir, alles und so weiter. Das Kreuz steht vor mir, die Welt liegt hinter mir. Eigentlich ist das schon die Entrückung. Wenn du gestorben bist, bist du schon weg von diesem Planeten. Du bist nicht mehr hier. Du wandelst im Geist, du lebst im Himmel. So. Es waren ein paar falsche Prophezeiungen hier, die werden korrigiert. Und du siehst, wie schnell so da erscheint ein Buch oder eine Prophetie und Leute fallen um. So schnell geht es. Und deshalb warnt der Apostel Paulus hier, passt auf, was ihr liest. Nicht nur, was ihr hört, sondern was ihr liest. Und wer es euch sagt und was auch immer ist, weißt du, da muss noch zuerst der zurückhält, der muss noch hinweggetan werden. Also der Herr kann nicht so kommen. Wir müssen ganz normal und ganz sachlich denken. Da ist der große Abfall zuerst, der kommen muss. Dann der Tempel der Juden muss wieder hergerichtet werden. Offenbarung 13, Vers 14, da wird sich dieser Antichrist in den Tempel stellen. Das Judentum muss wieder hergestellt werden. Weißt du, der Tempel muss wieder hergestellt werden. Das System, das, was war, als Jesus wegging, das muss wiederhergestellt werden. Deshalb, Israel ist hier eine Herausforderung und so weiter. Der Tempel, den sie bauen und alles, was sie machen, ist für den Antichristen. Und Jesus kommt, diese Wiederkunft Jesu und das Gericht Gottes findet besonders über Israel statt. Die Bibel spricht von der Angst in Jakob. Leute, ihr könnt euch auf das Schlimmste gefasst machen. Und ich bin gar nicht mal so sicher, ob Israel noch lange in Israel bleibt, im Kanaan bleibt, in Palästina bleibt. Denn das ist nicht die Absicht Gottes in aller Liebe. Manche Leute schwärmen und sagen, Bruder, mal tu das, das kannst du nicht so sagen. Doch, wenn ich meine Bibel aufmerksam studiere all das, was ich hier jetzt dir im Thessalonicher Brief hier im 2. Thessalonicher aufgelistet habe, der Tag des Herrn. Weißt du, bei den meisten Leuten, evangelikalen Leuten besonders, da sind so viele Missverständnisse, wie damals in Thessalonich. Der Thessalonicher Brief korrigiert diesen ganzen religiösen Fanatismus, der Sohn der Gesetzwidrigkeit. Und weißt du, die werden sich gegen Jesus aufbäumen, ganz bewusst. Wenn ich dran denke, wer hat die moderne Theologie inszeniert? Ich denke nur, ein konvertierter Jude, Spinoza. Und alle, die irgendwie diese moderne Sachen gegen Christus angefangen haben, das waren konvertierte Juden. Karl Marx, der Kommunismus und so viele Christen verfolgter Juden, das war ein Jude. Oder das waren alles Juden, die unterschwellig, also konvertiert, zwar unter Decknamen, welche auch immer, die haben die Christen verfolgt. Wie viel Christenblut ist im Osten, in Russland und woanders geflossen? Wie viel Christenblut? Und nur wegen Karl Marx. Religion ist Opium fürs Volk. Wenn er das alles gewusst hätte. Also, und letztendlich hat man gekämpft. Und gegen was hat Kommunismus gekämpft? Gott ist tot. Denk drüber nach. Wer ist der Gegenspieler Jesu vor dem großen Abfall? Wer ist es? unnüchterne Leute, die fassen gleich irgendwie als Gerücht und überspannen das alles, so wie Paulus hier sagt, zuerst muss der Zurückhalter hinweggetan werden. Es gibt immer noch Christen, die sagen, nee, das kann nicht wahr sein. Mit der Entrückung werden die wahren Christen die Erde verlassen und dann geht das Countdown Gottes ganz schnell. Dann geht es ganz schnell. Es kann sehr eng beieinander liegen. Ich bin auf Seite 13. 2. Thessalonicher 1 bis 12. Es geht um Sachlichkeit und Nüchternheit. Und hier letztendlich, wenn ich genau diesen Abschnitt, das Kapitel lese, da ist Theologie der Hoffnung für die Gemeinde Jesu, für die Gläubigen. Eine Theologie der Hoffnung wird da entwickelt. Weißt du, viele Leute denken, wenn man in Problemen ist, wenn man in Schwierigkeiten ist, oh, wie könnte ich nur schnell entfliehen diesem ganzen Schlamassel. Oh, komme bald, Herr Jesus, ich halte es nicht mehr aus, die Schmerzen oder was weiß ich, diesen Druck und diese Spannungen, diesen Mangel, diesen Hunger, ich halte es nicht mehr aus. Entrückung ist das Schnellste und das Beste, was wir wollen, dass es schnell kommt. Aber der Herr sagt, halte aus, bleib dran. Christen entfliehen nicht, sie bleiben bei der Sache. Und wir haben eine Theologie der Hoffnung, der Herr ist meine Rache. Der Herr ist mein Verteidiger. Also ich muss jetzt nicht fliehen und jetzt mich zurückziehen oder mich verstecken. Nein, der Herr macht es. Eine Theologie der Hoffnung ist 2. Thessalonicher, ganz stark. Warte, halte durch. Paulus ermahnt, sich nicht erschüttern zu lassen, das nämlich von Unnüchternen das andere, in Verwirrung zu fallen. Und Verwirrung entsteht aus Mangel einer Erkenntnis, weil man die Bibel nicht studiert, weil man die Zeichen nicht versteht, weil man die Bibel nicht richtig teilt. Und ich glaube, und das ist das Geheimnis, wenn du das begriffen hast und das gelernt hast von mir, ich glaube ganz stark, was die Gemeinde Gottes geglaubt hat und die Gemeinde Gottes glaubt es und ist fest überzeugt, wir glauben an die ganze richtig geteilte Bibel. An die ganze richtig geteilte Bibel. So, nicht alles ist für mich, nicht alles ist für Israel, nicht alles ist für die Gemeinde, nicht alles ist für heute, nicht alles ist für Abraham oder so weiter. Weißt du, die richtig geteilte Bibel, Altes Testament, Neues Testament, schon da fängt es an. Und die Psalmen, nicht alle Psalmen sind für dich und mich, die ganze richtig geteilte Bibel. Es ist Gottes Wort. Die ganze Bibel ist Gottes Wort, aber die richtig geteilte Bibel. Nicht alles kann ich jetzt nehmen. Manches werde ich erst im Himmel erleben und im Himmel erfahren. Also manches für diesseits und manches für jenseits. Wir glauben an die ganze richtig geteilte Bibel. Wenn du das nicht mehr glaubst, dann kommst du so im Teufelskreis und Küche und kommst nicht mehr raus. Das ist alles versalzen und verwürzt. Wir glauben an die ganze richtig geteilte Bibel. Wenn du diesen Grundsatz, und ich bin so froh, dass ich das lernen durfte und dies begreifen durfte, an die ganze richtig geteilte Bibel zu glauben. Ich kann nicht, Gott hat Israel Verheißungen gegeben, die gelten nicht für mich, das waren für Israel. Solange Israel in Palästina war, solange Israel Gottes Willen tat und auch nicht. Viele Verheißungen gelten ausschließlich für Israel. Und die darfst du nicht stehlen, das geht dich gar nichts an. Und viele Verheißungen gelten für die Gemeinde und nicht für Israel. Entrückung zum Beispiel. Israel ist das irdische Volk gewesen damals und die Gemeinde ist das himmlische Volk. Und die Bibel spricht von Geheimnissen. Paulus sagt, da ist noch ein Geheimnis und die Gemeinde ist ein Geheimnis. Ich gehe ganz kurz hier drauf im 2. Thessalonicher und rede. Die Propheten konnten gar nicht weissagen über die Gemeinde, weil sie haben keine Ahnung gehabt. Die wären verrückt geworden. Wenn sie die Gemeinde plötzlich gesehen haben, dann haben sie gesagt, was ist mit Israel? Wo bleibt denn Israel? Die waren zu Israel gesandt und Gott hat Boten zu Israel gesandt und nicht für die Gemeinde damals. Ganz wenige haben die Gemeinde richtig verstanden und begriffen, was die Gemeinde ist. Also von den alten Propheten des Alten Testaments. Und ja, wenn die Zeit reift, beginnt die Offenbarung. Und dann sehen sie die neutestamentlichen Propheten die Gemeinde und sie sehen Israel nicht mehr. Johannes auf der Insel Patmos. Nur als Beispiel. Der sieht die Gemeinde. Also du brauchst die Gabe der Geisterunterscheidung, der Schriftunterscheidung, der Aussagenunterscheidung. Und deshalb ist so wichtig, Erkenntnis. Mangel an Erkenntnis Gottes, geht das Volk Gottes zugrunde, macht sie fertig. Also, Gläubige werden oft gerne falsch geleitet, Seite 13. Sie werden oft falsch geleitet durch fragwürdige Quellen. Oder wenn es nur aus dieser Quelle ist. Wir brauchen Logos und Rhema. Und aus dem Logos kommt Rhema und Rhema führt wieder zu Logos zurück, zu diesem inspirierten Wort Gottes. wo die ganzen Esoteriker herkommen und so weiter, nur vom Geist. Sei vorsichtig, wenn wir nur von Geistesoffenbarungen reden, neue Geistoffenbarungen, was es auch immer ist, oder sich vom Geist Gottes nur leiten lassen. Ich lasse mich nur vom Geist Gottes leiten, ich brauche nichts anderes. Du brauchst die Bibel, du brauchst das Logos, du brauchst diese Dinge nicht vom Geist. Hör auf, nur vom Geist dich leiten zu lassen und dann durch ein Wort. Paulus sagt also, lasst euch nicht verführen durch ein Wort, was das auch immer ist. Ich glaube nur an die Bibel und viele nehmen die Bibel sogar als den Papst. Was der Bibel sagt, das ist das Wort Gottes. Weißt du, nein, du kannst allein nicht nur an die Bibel glauben, du brauchst den Geist. Wort und Geist gehört zusammen, das ist nicht zu trennen. Und dann sagt Paulus auch noch, lasst euch nicht verwirren, durch irgendein geschriebenes Buch, Brief von uns oder von wem auch immer, selbst wenn ein Engel vom Himmel kommt und euch etwas anderes erzählt, als im Wort Gottes steht, als der Heilige Geist offenbart hat, was die Apostel bekommen haben, der ist verflucht. Der ist verflucht. Also, auch nicht aus einem Brief. Ich würde heute das übertragen von den christlichen Büchern. Guck mal, jeden Tag erscheinen x Bücher. Also, wir können uns nicht verführen lassen. Wir müssen alles in Zusammenhang sehen. Und manche Bücher sind heute Altpapier. Wenn ich an Wim Algo denke, an Halinze denke und manche andere Männer Gottes denke, die geschrieben haben, ist es manchmal sogar gut, dass sie vorzeitig gestorben sind. Dann brauchen sie sich nicht mehr zu verteidigen und zu rechtfertigen. Aber weißt, der Russe kommt bis an den Rhein. Oder und so weiter. Die Juden werden aus Russland kommen und wir müssen Scheunen kaufen, bauen und Lebensmittel einhorten, damit, wenn die Juden nach Israel kommen, dass wir sie aufnehmen können. Kein einziges gekommen. Nur als Beispiel. Weißt du, man kann fanatisiert werden. Lasst euch nicht bewegen. Der Heilige Geist muss dir sagen. Oder als ich jetzt am Samstag oder wann ich da gepredigt habe, kam jemand, also in Berlin sind einige Pastoren, die verkaufen jetzt ihre Autos und fahren kleinere Autos und so weiter. Du sollst es Namen geben und so weiter und im Reich Gottes dienen und die im Reich Gottes muss man jetzt sparen überall. Habe ich gesagt, nee, und ich würde gerne noch ein größeres Auto kaufen. Ich kaufe nicht ein kleines Auto oder verkaufe noch ein Auto. Weißt du, an der Tür quasselt mich da jemand an. Weißt du, da gibt es solche geistliche Spinner. Und die sterben nicht aus. Jeden Tag wird einer geboren, sind 365 im Jahr. Lasst euch nicht verführen. Weißt du, vielleicht hat der Herr einem gesagt, verkauf dein Auto und kauf dir billigeres Auto, sparsameres Auto. Durchaus drin, bin ja also nicht, stell das nicht in Frage. Aber ich darf nicht die Meinung eines anderen übernehmen. Ich muss meine eigene Meinung haben. Und jeder sei seiner Meinung gewiss, so steht es in der Heiligen Schrift. Also nicht verwirren und verunsichern lassen. Fünfmal redet er in 2. Thessalonicher, vor allem im 2. Kapitel, über die Wiederkunft Christi. Fünfmal betont er das und von verschiedenen Seiten beleuchtet er und spricht von der Vereinigung, unserer Vereinigung mit dem Herrn, was Paulus ganz stark ablehnt, den Zeitpunkt der Entrückung oder der Wiederkunft Jesu. Er sagt, das wissen wir nicht, aber wir haben die Zeichen. Und die Entrückung sowieso, alles klar, aber wann kommt der Herr? Sogar Jesus selber gesagt, Tag und Stunde weiß niemand, welche sich der Vater seiner Macht vorbehalten hat. Also fünfmal spricht er von Verführung und von Wiederkunft des Herrn und dann sagt er, lasst euch nicht so schnell erschüttern. Das ist so wichtig, weil jetzt das betont er immer wieder, lasst euch nicht erschüttern. Und es ist interessant, wenn du Matthäus 24 liest und unser Bibelstudium ist so aufgebaut, dass ich immer mehr reinnehme, so damit ich nachher nicht mehr so viel andere Schriften verwenden muss. Du siehst also, das ist so aufgebaut, dass zumindest ich trage das ganze Material, was zu diesem Thema zusammenpasst, aber auch dann andere Bücher, die wir noch nicht durchgenommen haben, 2. Korinther, 1. Korinther und so weiter. Das wird komprimiert, das alles. Lasst euch nicht erschüttern. In Matthäus 24 ist, weißt du, es werden Endzeitzeichen geschehen, Erdbeben, Krieg und Kriegsgeschrei und so weiter. Und ein Endzeitzeichen, ein ganz sicheres Endzeitzeichen ist, und das Evangelium wird der ganzen Welt zum Zeugnis gepredigt. Und dann heißt, und dann wird erst das Ende kommen. Also eigentlich, wenn die Leute damals richtig aufgepasst hätten, das Evangelium ist damals noch nicht im Ganzen, auf der ganzen Welt gepredigt gewesen. Und das ist vielleicht auch heute noch nicht ganz, aber doch fast jeder, der Coca-Cola und Jeans von Jeans was gehört hat und sonst was von Dollar und Euro. Vielleicht, also die meisten haben schon was gehört von Christus. Auch wenn sie ganz weit weg im Busch irgendwo wohnen. Irgendwie haben sie gemerkt, da muss was gewesen sein. Da war einer, auch wenn man jetzt die Christen hasst, und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dieser Christushass von allen Völkern, nicht nur von den Juden, von allen Völkern. Ihr werdet gehasst werden. Und was ich in Nigeria sehe, ist jetzt letzte Woche über 100 Menschen nur wegen Glauben Christen getötet. Also ihr werdet gehasst werden von allen Völkern. Und die Menschen werden dämonisch richtig, die hassen. Was tun die Christen groß? Die wollen nur ihre Ruhe haben. Und wir sollen für die Regierung beten, nicht, dass die Regierung noch mehr Blödsinn macht. Nein, wir sollen für unsere Regierung beten, damit wir in Frieden unseren Glauben entfalten können. Dass sie uns in Ruhe lassen. Wir sollen eigentlich für die Regierung nur deshalb beten, damit die uns in Ruhe lassen. Damit sie uns nicht stören, uns behindern und so weiter. Du siehst also, die Regierungen dieser Welt sind antichristlich. Die sind antichristlich. Und deshalb sollst du beten, dass die aufgehalten werden. Dass sie sagen, Demokratie, aber das ist interessant, man fordert Toleranz für alle, für die Moslems, man fordert Toleranz für alles Mögliche, aber für Christen, wo ist da die Forderung für Toleranz? Also, lasst euch nicht verunsichern oder erschüttern, weder durch Geist, durch Wort, durch Brief oder irgendeine andere Mitteilung, was es auch immer ist. Lasst euch nicht verführen, habt die richtige Informationsquelle und das ist der Heilige Geist. Was ist das, was den Antichristen zurückhält? Die Bosheit und so weiter, das ist ein Geheimnis. Die Bosheit ist genauso ein Geheimnis wie die Gemeinde Jesu. Nur eine satanische, ein satanisches Geheimnis. Aber es ist dasselbe Geheimnis. Du kannst es nicht identifizieren, genau. Kannst nicht sagen, da. Es ist ein Geheimnis, kannst nicht erklären. Und deshalb haben sich viele Leute sich Gedanken gemacht, was ist das, was es zurückhält? Einige sagten das Römische Reich. Ihr habt es nur allgemein, für zur Allgemeinheit genommen. Der jüdische Staat oder die römische Kirche, der Papst, der Vatikan. Mag sein, das eine und das andere, die Prinzip der Ordnung oder Obrigkeit, der Staat, Römer 13. Oder vielleicht Gott selbst oder der Heilige Geist oder die Gemeinde und der Heilige Geist. Also, was ist es, was zurückhält? Für mich persönlich am einleuchtendsten ist die wahre Gemeinde Jesu voll des Heiligen Geistes. Das ist es, was noch zurückhält, solange es noch Gläubige gibt, Beter gibt, Menschen, die ehrlich Gott suchen von ganzem Herzen. Und der Herr kennt die Seinen, der Herr kennt die Seinen, der Herr kennt die Seinen. Ich habe hier in der Krumme Straße jemand, ein Ehepaar oder ein Mann beerdigt und ich komme hin, ich sehe Bibel auf dem Nachttisch, Pfingstjubel auf dem Nachttisch und so weiter und dann frage ich, ja, aber warum fragt ihr mich? Weil dann hier, da war eine extra Anfrage beim Beerdigungsinstitut, ein gläubiger Pastor soll sie beerdigen. Gläubiger Pastor, nicht nur ein Pastor, sondern ein gläubiger Pastor. Und so hat mich die Firma dann angerufen, ich soll diesen Mann beerdigen, gehe ich hin, sehe ich, das sind ja wahre Gläubige, die glauben an Jesus. Dann frage ich ja, warum geht denn keine Gemeinde? Weißt du, wir sind gemeindegeschädigt. Viele Leute sind gemeindegeschädigt. Aber als ich ihre Bibel sah, zerfetzt, zerlesen und ihr Gesang, dann hat die Frau mir erzählt, jeden Tag haben wir beide ein Lied gesungen, ein Bibelwort gelesen, Abendmahl gefeiert. Wir haben zusammen, weil wir gemeindegeschädigt waren. Weißt du, so viele Leute sind in unserer Welt, in unserer Stadt und überall, also gemeindegeschädigt, durch was es auch immer. Und die sagen, ich will nur noch Gott dienen, ich will nur noch Gott suchen. Aber wenn du eine Gemeinde hast, ist es okay, freu dich und sei dabei. Und wir brauchen die Gemeinschaft. Wir brauchen die Gemeinschaft. Aber, naja, die liebe Schwester oder liebe Bruder waren zur Gemeinde geschädigt und sie haben mir dann Stories erzählt. Manches kannte ich schon ein bisschen und habe gedacht, das gibt's doch nicht, wo die hingeraten sind. Viele sind selbst schuld, dass sie auf falsche Wege geraten, weil sie sich mit falschen Leuten einlassen. Die sind vielleicht durchaus vom Heiligen Geist gewarnt worden, habt mit ihnen nichts zu schaffen. Lasst sie bleiben. Lasst euch mit ihnen nicht ein. Aber nein, wir müssen. Nein, du musst gar nichts. Du musst dich vom Geist Gottes leiten lassen. Und wenn du dich vom Geist Gottes leitest, wirst du nicht an die Falsche geraten. Oder zumindest nicht so schnell. Du wirst schon an Falsche geraten, aber nicht so schnell. Okay, Seite 16. Lasset euch von niemand durch irgendeine Weise verführen. Er sagt so, unsere große Gefahr ist nicht Verfolgung, sondern Verführung. Christen werden verführt und nicht verfolgt. Also mit der Verfolgung werden wir klarkommen, aber mit der Verführung, Vermischung von was auch immer. Typische Kennzeichen einer antichristlichen Zeit ist die Selbstvergötterung, Ich, Selbstverherrlichung, die Tyrannen und so weiter. diese Selbstverherrlichung, Steigerung dieser Selbstvergottung, das ist also typisch antichristlich. Wir, ich. Und die Selbstvergottung wird noch steigen, die ist immer im Steigen noch. So wie ich muss abnehmen und er muss zunehmen bei Johannes dem Täufer, so wird bei dem antichristlichen Menschen wir sind die Echten, die Wahren und so weiter. Und wenn du dann anguckst, die Vergottung des Kaisers, Kaiser ist Gott, und die Juden, wir haben Vater Abraham als unser Stammvater und so weiter, wir. Und dann die Menschen, die Jesus abnehmen, der Papst, unfehlbar, ist auch eine Vergottung, und das erst vor ein paar hundert Jahren, Unfehlbarkeit des Papstes, ist auch eine typische Menschenvergottung, unfehlbar, wer ist nur unfehlbar? Und dann Heiliger Vater, Jesus sagt klipp und klar, wen man Vater nennen sollte und nicht, wer ist gut. Nur einer ist euer Vater, das ist der Herr im Himmel. Nur einer, nicht Vater sowieso und Vater sowieso. Auch Christen sollen mit diesem Blödsinn aufhören. Vater sowieso. Wir sind Brüder und Schwestern. Wir sind Geschwister im Reich Gottes. Und niemand soll sich Vater nennen lassen, denn euer ist einer, der Vater im Himmel. Und wenn ich dann an Kinder denke, du sollst Vater und Mutter ehren, das stimmt. Aber weißt du, irgendwo, mein Sohn ist nicht, er ist zwar mein Sohn, mein Fleisch und Blut, aber er ist ein Bruder für mich. Er ist nicht nur mein Sohn oder meine Tochter, er ist ein Bruder für mich. Und wir sind Geschwister. Ich habe ihn nur gezeugt und ihn erzogen und in die Welt gesetzt. Aber er ist jetzt frei. Und deshalb ist auch, du musst nicht an deinen Vater und Mutter hängen. Du bist erlöst von dieser väterlichen Lebensweise, wie Petrus predigt an Pfingsten. Wie wird der Antichrist vernichtet? Durch den Hauch des Herrn. Also du musst den Antichrist nicht bekämpfen. Das wird der Herr schon selber tun. Das wird er schon erledigen. Du musst den Antichrist nicht bekämpfen, sondern es ist eindeutig, durch eine übernatürliche Macht mit seinem Kommen wird er pusten und er ist weg. Und wirst suchen, wo war er. Sein Ende wird kommen, das darfst du sicher sein, so wie das Ende vom Turmbau von Babel geschah und vieles, vieles andere mehr. Dann gehe ich noch auf das Thema Satan ein, und das ist das Problem von Satan, also vom Antichristen auch das typische. Luzifer hat sich erhoben, die ganzen Selbstismen, ich, wir, meins, das ist mach ich, das gehört zu mir, das gehört mir. Er hat seinen Willen aufgedrängt und aufgezwungen, auch den Engeln, ihr müsst jetzt mir folgen, und hat ein Drittel der Engel in Bann, in Fluch gezogen. Ein paar Bilder auf den Antichristen, auf der Geschichte. Die Geschichte ist voll von solchen Typen, die sich an Gottes Platz gesetzt hat und Gottes die Herrlichkeit genommen, so wie dieser Napoleon. Der Napoleon nahm seine Krone und hat sich aufgesetzt. Und das ist das Typische. Und genau das ist der Antichrist. Er ist ein Thronräuber. Und genau das steht ihm gar nicht zu. Und wenn es einem was nicht zusteht, steht ihm auch nicht zu. Egal was es ist. Es fängt schon im ganz Kleinen an. Ein Amt, eine Aufgabe in der Gemeinde. Wenn es nicht zusteht, steht es ihm nicht zu. Dann soll er nicht in ein fremdes Amt greifen. Und so viele versündigen sich manchmal, wenn sie in ein fremdes Amt greifen, was sie gar nicht angeht. Also der setzt sich den Kron. Es hat noch beim Napoleon eins gefehlt, dass er die Papstkrone sich nicht aufsetzte. Das hat noch gefehlt, dass er sich als Papst ausgibt. Aber wir haben einige Päpste, die sich selbst dazu Päpsten gekrönt haben. Immer wieder gab es zeitlang manchmal zwei Päpste. Einer hat sogar 30 Jahre regiert als so Gegenpapst. Und das ist das Typische. Jesus und Antichrist. So. Und der Antichrist wird auch eine ganze Weile regieren. Jetzt geht's noch auch im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu. Jeder soll für sein eigenes Wohl sorgen, nach Möglichkeit so, einfach sich bemühen, gute Werke zu tun, Gutes zu tun, anderen Menschen zu dienen, für andere Menschen da zu sein. Also jeder sollte nach Möglichkeit seine eigenen Hände gebrauchen für seinen Lebensunterhalt. Das ist was Großes, was Paulus beginnt mit Kapitel 3. Wenn du dann die Offenbarung liest, da wird als nochmal das, was ich hier gesagt habe, nochmals beschrieben. Die Wiederkunft des Herrn, Kapitel 1 und 2 bis 3. Also Kapitel 1 ist die Zeit, wo Johannes Jesus begegnet, Jesus kannte, Jesus nachfolgte. Kapitel 2 und 3, die Offenbarung. Ich gehe auch kurz ein. Kapitel 2 und 3 ist das Gemeindezeitalter. Mit Kapitel 3 schließt das Gemeindezeitalter ab. Und dann Kapitel 4 in der Offenbarung beginnt, steig auf oder komm her, beginnt die Die Entrückung der Gemeinde, die Hochzeit des Lammes, das sind Kapitel 4 und 5. Das ist die Hochzeit des Lammes, die Gemeinschaft, du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig. Kapitel 6 und dann die folgenden Kapitel sind die Kapitel der Trübsalszeit. Also die Offenbarung ist so aufgebaut, dass du diesen Gottesheilsplan erfassen kannst, was der Paulus sagt, was mit der Gemeinde geschieht. Und dann gefallen ist sie, Babylon. Gefallen ist sie. Und was die Babylon ist, kannst du selber danach hier studieren. Dafür bist du da. Zuerst das Lamm wird streiten. Das Lamm wird streiten gegen den Antichristen. Das Lamm gegen diese 10 Könige, was der Antichrist anführt. Und ja, er wird dagegen kämpfen. Und es wird auf dieser Welt aussehen, von wegen Erweckung, dass die Heiligen besiegt sind. Sag mir, gibt es heute noch Heilige? Kennst du noch welche Heilige? Und wenn du die Geschichte beobachtest, du wirst kaum noch Heilige finden. Und unser großes Anliegen sollte, dein und mein Anliegen sollte sein, Herr, wenn es irgendwie möglich ist, ich möchte ein Heiliger oder eine Heilige sein. Ich möchte vor dir, vor deinem Angesicht bestehen. Über Fürbitte schreibt Paulus auch, Kapitel 3, einige Worte, das ist das Vorrecht der Kinder Gottes. Fürbitte, beten kann jeder. Da brauchst du kein großes Theologiestudium. Fürbitte, dass man anfängt, für zu beten. Das ist etwas Neutestamentliches. Fürbitte ist eine neutestamentliche Einrichtung. Im Alten Testament gab es keine Fürbitte. Da betete nur Priester. Der Priester war der Fürbitter. Im Neuen Testament sind alle Priester und Könige. Da fängt schon die Regierung an. Da fängst du an zu regieren. Über die Fürbitte steuerst du das schon, dass die Welt. Über die Fürbitte lenkst du schon die Dinge. Lenkst du schon das Reich Gottes. Über die Fürbitte. Deshalb, die Fürbitte ist primär für das Sache Jesu. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und so weiter. Über die Fürbitte. Herr, segne den Missionar, der jetzt gerade dort in Afrika oder in Israel oder sonst wo arbeitet. Segne ihn. Das kann jeder jetzt. Deshalb, wir sind jetzt schon in der Aktion. Ferngesteuert. Fürbitte ist Fernsteuerung der Sache Jesu. Von den Knien kämpfen wir, oder auf den Knien kämpfen wir weiter. Darum betet, wir sollen beten. Also Fürbitte ist also vorwiegend auch Sprachengebet. Wir sollen auch in Sprachen beten. Auch in Sprachen kannst du Fürbitte einrichten, dass die Störung gegen das Reich Gottes aufhört, endlich mal. Die ganzen Angriffe gegen die Kinder Gottes, dass es mal ein Ende hat und so weiter. Kannst du beten. Oft weißt du gar nicht, was du betest, aber wenn du in Sprachen betest, betest du Geheimnisse. Du redest mit Gott Geheimnisse. Also Sprachengebet auch als Fürbitte. Also Gläubige sollen beharrlich beten. Beten für Wachstum der Kinder Gottes, für Wachstum der Neubekehrten. Eigentlich, wir sollten Paten sein für jeden Neubekehrten, der in unsere Gemeinde kommt und Jesus annimmt und Jesus nachfolgt. Und den so lange durchbeten. Nicht für alle beten, vielleicht nur, du nimmst dir einen zuerst mal und den betest du ganz durch. Bis der selber wieder für andere betet. Man ist erst erwachsen und erst mündig, wenn man zeugungsfähig geworden ist. Dann ist der Mensch erst reif. Das kann natürlich mit 12 Jahren sein, aber manche brauchen 50 Jahre, bis sie reif sind. Also, weil so lange Entwicklungsphase da ist. Betet darum, und das ist das Anliegen, betet darum, dass wir von den bösen und schlechten Menschen, Thessalonicher 3, Vers 2, betet darum, dass wir von den bösen und schlechten Menschen erlöst werden. Du solltest beten, Herr, hilf, dass der Apostel Paulus, der Bruder Matthäus oder was weiß ich wer, erlöst wird von den bösen Menschen. Erlöst werden. Und gerettet werden sogar. Denn nicht alle nehmen den Glauben an, diesen Heiden, diesen Gottlosen, diesen Spötter. Wir sollen beten, dass die Geschwister erlöst werden, die von den Nachbarn, wo sie da beleidigt, gekränkt werden. Herr, erlöst den Bruder, erlöst die Schwester von diesen Angriffen, was sie hat, ständig da haut's gegen die Tür, wenn du betest. Hören Sie doch auf mit diesem Quatsch! Kennst du, in unserer eigenen Mitte haben wir solche Leute, die solche Hölle durchmacht. Und dann dürfen wir beten, Herr, erlöse diese Menschen von diesen Sachen. Und wenn du sowas weißt, fang an zu beten. Fürbitte hat zwei gute Seiten. Ich bete für andere und andere beten für mich. Wenn du nicht für andere betest, erwarte nicht, dass andere für dich beten. Erwarte nicht. Und dann stärk dich im Herrn, und eine ganz wichtige Botschaft, Kapitel 3, Vers 3, ist, der Herr ist treu. Der Herr ist in der ganzen Geschichte treu gewesen, aber der Herr ist ganz besonders zu seinen Kindern treu. Auf Seite 24 bin ich. Paulus geht um die wahre Ausrichtung des Herzens, sie sollen Liebe und Geduld haben. und bittet, der Herr möge ihre Herzen lenken zur Liebe zu Gott und zu geduldigem Harren auf Christus. Die Herzen sollen so gelenkt werden, dass sie einfach geduldig sind in der Liebe. Unser Herz muss gelenkt werden. Unser Herz ist so stur, so hart und muss gelenkt werden. Und jetzt kommt noch Kapitel 3, Vers 6, ein paar Ermahnungen, sehr ernste Ermahnungen im Namen Christus, also apostolische Ermahnungen, was Paulus hier hat, ich ermahne euch, und das spricht hier als Apostel. Und wenn irgendjemand sich nicht an dem hält, was er jetzt sagt, und ein unordentliches Leben führt, dann sollst du Abstand nehmen, keine Gemeinschaft mit ihm haben. Wenn du das liest, also keine Gemeinschaft, du sollst nicht mit ihm zusammen essen, du sollst, und ich warne dich auch, du sollst auch nicht immer mit ihm zusammen beten, das ist gefährlich. Wenn du mit einem eins wirst, dann zum Gebet muss man eins werden, dann wirst du mit seinem Geist eins. Wenn einer nicht mit Jesus übereinstimmt, wirst du mit diesem Dämon eins und dann betest du mit einem Dämon zusammen. Oder feierst das Abendmahl mit einem Dämon zusammen. Sie trinken aus Dämonenkelch, steht es einmal im Korintherbrief und dergleichen. Also wir sollen diese Gemeinschaft, er soll dein Bruder sein. Du darfst nicht sagen, das ist ein Heide. Und du darfst ihm auch nicht Satan übergeben. Da bist du nicht zuständig dafür, was Paulus mal gemacht hat. Und zwar, aber es braucht eine ganz klare Absonderung von Gewohnheit, nicht nur wenn einer mal fällt. Brüder und Schwestern, wir müssen gnädig sein zu Geschwistern, die einmal fallen oder die zweimal fallen. Wir müssen gnädig sein. Das ist unheimlich wichtig. Das ist die Gnade, die durch Christus dann bei dir wirkt. Aber wenn jemand permanent, weißt du, was es ist? Dauernd. Der ist schon, hat so viel Ermahnung bekommen, der Herr hat geredet auf verschiedene Art und Weise. Und wenn dieser Mensch nicht hört, zieh dich zurück. Du musst dich zurückziehen, nicht er. Du musst dich eben zurückziehen und sagen, nein, mit dir möchte ich nicht tun. Wer sich also das nicht tut, keine Freundschaft, keine Glaubensgemeinschaft, seiner Meinung überzeugt sein, das ist richtig, was der macht oder so. Du sollst nicht einmal zuhören. Du solltest nicht einmal zuhören. Das ist, was du hörst, das nimmst du auf. Das beherzigst du. Also ganz konkret. Wir müssen also richtig die Sache verstehen, aber nicht als einen schlimmen Feind. Du kannst vielleicht im Stillen für ihn beten, Herr, öffne sein Herz, öffne ihm die Augen. Du kannst für ihn beten, aber du solltest dich damit nicht abgeben. Das ist also ganz klar, dieses Distanzieren, Kapitel 3, Vers 14, erwähnt noch einmal. Weißt du, es ist erstaunlich, alles, was in der Bibel zweimal ist, ist bitter ernst. Wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, das heißt irdisch und geistlich, oder Amen, Amen, das ist besonders wichtig für diesseits und für jenseits. Und wenn Paulus hier jetzt im gleichen Kapitel, ein paar Verse hintereinander, das Gleiche ermahnt, das ist wichtig. Und er erwähnt das hier mehrmals und sagt, distanzier dich, wenn sich jemand sich versündigt. Und jetzt ist die Frage, an was versündigt sich der Mensch? Und da musst du prüfen, da kannst du nicht gleich alles über einen Kamm scheren, weißt du, Sünde ist nicht gleich Sünde. Jemand kann sich gegen dich versündigen, dann musst du vergeben. Und dann bist du zuständig. Jemand kann gegen sich selbst versündigen. Dann muss er sich selber vergeben. Und mit sich selbst klarkommen. Jemand kann sich gegen die Familie versündigen. Oder gegen die Gemeinde. Oder gegen Gott. Oder gegen das Wort Gottes. Oder gegen die Menschheit. Oder gegen die Schöpfung, dass er die Tiere quält. Es gibt verschiedene Formen der Sünde. Was ist es? Nicht alle Verfehlungen dürfen auch gleich behandelt werden. Und wenn du die Bibel liest, dann nachher, ich nehme noch das Thema, also, was wirklich Vergebung ist. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage ohne zwei oder drei Zeugen. Und eigentlich solltest du überhaupt gar keine Klage annehmen ohne zwei oder drei Zeugen. Das ist die Bibel. Und zuerst einmal solltest du unter vier Augen sprechen. Das ist, wie man vorgeht. Und so weiter. Und wenn er dich nicht hört, und dann muss fragen, um was geht es da, wo Jesus sagt oder wo die Bibel lehrt unter vier Augen. Das geht um die Lehre, um den Glauben, nicht um seinen persönlichen Wandel. Denn sein persönliches Leben muss er vor Gott verantworten. Oder sein Familienleben oder das Verhältnis zur Natur und Schöpfung und sonst zu der Gesellschaft. Das muss er selber verantworten. Aber wenn es um die Lehre geht, ermahne ihn, belehre ihn, erkläre es ihm, mach es deutlich, dass es nicht so geht. Und dann brauchst du Zeugen. Und nach der Bibel mussten zwei oder drei Zeugen aussagen und die bürgten mit ihrem Leben. Die bürgten, wenn das Falschaussage war, wären sie mitgesteinigt oder mitgehängt. Dann eine letzte Warnung nochmals, also auch wieder zweimal, kommt im ersten Brief sowieso ganz stark und jetzt betont er, und Müßiggang ist aller Laster anfangen, denn die ersten Christen standen auf dem Grundsatz ora et labora, bete und arbeite. Es ist so wichtig, dass man arbeitet und das Beste aus seinem Leben macht, das ist der Wille Gottes, dass man das Optimale aus seinem Leben macht. Noch einmal Kapitel 14, 3, Vers 14, keinen Umgang. Das heißt also, lass sie. Lass sie. Und dann ist noch eine Passage, die ich auch noch betonen möchte, Kapitel 3, Vers 16 bis 18. Paulus sagt, und das schreibe ich mit meinen persönlichen Worten. Die meisten Briefe hat Paulus diktiert. Die wenigsten hat er geschrieben. Natürlich ist da eine große Frage, warum hat er das gemacht? Wahrscheinlich, als das Licht ihn umleuchtet, dass er blind geworden ist, kann sein. Aber damals gab es auch noch nicht Brillen. So wie wir das heute, Vergrößerungsgläser und vielleicht auch, weil auch das manches in Griechisch geschrieben worden ist, dass er nicht perfekt war. Wir wissen, er war ja zwar aus der Gegend, er kannte Griechisch, Paulus hat mehrere Sprachen gesprochen und dergleichen, aber vielleicht hat er gedacht, es ist viel besser, ich diktiere. Und deshalb viele Briefe sind diktiert und nur noch die letzten Worte unterschreibt er, dass es wirklich von ihm ist, diese Worte sind, dass es von ihm diese Worte stammen und dann meistens so persönliche Grüße. Das macht heute auch der Chef. Die Sekretärin tippt es, er gibt die Stichworte im Diktiergerät, was er sagen möchte und dann macht die Sekretärin das schon und dann wird dem Chef vorgelegt und dann unterschreibt er es. Und so ähnlich war auch dieser zweite Thessalonicher Brief von ihm unterschrieben. Eine Menge Fragen sind es hier, aber das wirst du schon selber rauskriegen, sind nicht schwer, sind alle Fragen im Text. Meistens, und ich sage euch ein Geheimnis, meistens habe ich das alles unterstrichen. Was ich hier frage, ist nichts, was nicht unterstrichen wäre. Also ich gebe euch den Hinweis, wenn ihr das euch leichter machen könnt, schaut auf das Unterstrichene und das ist leicht zu finden. Aber ich habe die Frage nicht beantwortet. Ich hätte auch hinschreiben, Frage sowieso steht da und da. Aber das Unterstrichene, findet es heraus, liest das. Und ich möchte euch nur ganz herzlich bitten, denn es geht nicht darum, dass ihr nur meinen Text liest. Liest auch die folgenden Bibelstellen durch. Und das braucht seine Zeit. Wenn ihr jeden Tag eine Seite durcharbeitet, habt ihr schon sehr viel getan. Und da lernt ihr sehr viel. Denn das Wort Gottes will zu uns sprechen. Und wir möchten offen sein für das Wort Gottes. Und wir wollen nicht nur unsere Hausaufgaben machen und die Fragen beantworten, sondern wir wollen das Wort Gottes verstehen. Und erst das, wenn ich das Wort Gottes verstehe, kann ich auch umsetzen. Lob und Dank. Amen. Einverstanden? Lasst uns aufstehen und lasst uns beten. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns unser Verständnis öffnest und dass du uns immer mehr hilfst, zu wachsen in der Gnade, im Glauben, in der Liebe, in Geduld, in der Freundlichkeit. Und Herr, du schenkst uns ein Leben, das deinem Leben ähnlich ist, Herr. Dass du, wir gleichgestaltet werden dem Herrn. Herr Jesus, und die Entrückung kann jederzeit stattfinden. Und ich bete ganz herzlich, hilf, dass wir alle zu der heiligen, erlösten Schar gehören. Das ist mein Gebet, Herr. Ich möchte so viele wie möglich aus Berlin oder wo auch immer in den Himmel ziehen, beim Heilen sehen, in dieser Regierungsgottes, in der Regierung Jesu Christi sehen, die mit Christus regieren über Deutschland oder was auch immer, wo auch immer. Herr, denn du hast uns eine große Berufung gegeben. Und wer da treu war, hast du gesagt, über zwei Städte, der wird über vier Städte herrschen. Wer über fünf Städte treu war, der wird über zehn Städte herrschen. Herr, wenn wir unser Talent und Gaben gebrauchen, wir werden reich gesegnet werden. Hilf, dass wir das Wort, das Wenige, das wir verstehen, umsetzen und gebrauchen, damit es recht viel aus unserem Leben dabei rauskommt. Ich segne meine Geschwister und alle, die dein Wort studieren, dein Wort forschen. Gesegnet sollen sie sein, denn der Segen Gottes kommt aus dem Wort des Herrn. Und dein Wort sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Danke, Jesus, dafür. Amen.